PPR, Superflex, Tight End Premium, DK Metcalf oder Stephon Diggs?
DK Metcalf.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Hast du dich wieder erholt?
Ja, sagen wir mal zu 90%, also ein bisschen, das wird man vielleicht auch im Verlauf noch hören, ist meine Stimme auch noch angeschlagen, ein bisschen ist die Nase noch verschnupft, diese Grippe ist wirklich hartnäckig und war auch echt heftig, also so krank war ich auch wirklich lange nicht, also zumindest mal für 2 Tage hat es mich komplett weggebeamt und die anderen Tage, war ich halt eben auch mega kaputt und fertig. Und jetzt, es geht bergauf.
Schwerer als Corona verlaufen, quasi.
Bei dir. Ja, das schon.
Unangenehm. Braucht niemand. Freue mich natürlich, dass du wieder zurück bist und zumindest halbwegs auf den Beinen. Podcast ready. Gleichzeitig hast du aber eine ganze Menge Aufholeffekt wahrscheinlich in der Arbeit durch Krankheit. Das macht es natürlich auch nicht leichter. Und ja, jetzt hat die Weihnachtsfeiertage stehen an. Wie gut vorbereitet bist du dahingehend? Schon alle Geschenke besorgt oder geht's ins Christmas Shopping?
Nee, ich bin eigentlich fertig. Also es müssen noch ein paar Sachen ankommen, aber eigentlich ist alles soweit bestellt, beziehungsweise auch schon da. Alles in Ordnung. Am besten ist es immer für die Patenkinder, Geschenke zu besorgen.
Das ist wirklich, sind schätzungsweise noch sehr klein.
Die sind sehr klein, 1 und 2.
Okay.
Das sind jeweils die Kinder meiner besten Freunde. Und mit den Eltern quasi bin ich schon jeweils um die 30 Jahre befreundet. Und das ist dann schon lustig, wenn man dann auf einmal Kinderspielzeug und Spiele und so einen Kram kaufen muss. Ja, also immer wieder Spaß.
Ja. Das sind quasi die Jungs, mit denen du das Klopapierspiel dann damals gespielt hast.
Ja, genau so in dem Alter, genau so lange.
Das hat ja auch im Discord auf sich aufmerksam gemacht. Da bist du ein kleiner Outsider, so, das kennt keiner. Oder kannte keiner, sagen wir es mal so.
Ja, damals in Ostfriesland hatten wir es nicht leicht.
Ja, aber das haben die Kollegen auch schon gleich diagnostiziert. Wurde dir früh beigebracht. Dadurch ist es im Blut.
Auf so.
So nötig, genau. Gut, ja, soviel dazu. Wie sieht's denn aus? Wir haben das erste Wochenende Fantasy-Playoffs hinter uns. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, ich hatte gar nicht so viel zu zittern. Ich habe eigentlich nur tatsächlich 2 Partien gehabt, weil entweder meine Teams alle entweder in der Bye, Englisch und Deutsch wieder nicht so einfach zu kombinieren, oder eben schon frühzeitig in den Ferien waren. Und die haben es dann gemacht wie die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Genau, also ja, dementsprechend war es eigentlich, war es relativ entspannt und die 2 Matchups, die ich hatte, sind genau 50-50 ausgegangen. Also ein Team hat leider es nicht geschafft, wieder super. Mit diesem Team habe ich in der letzten Woche die Bye Week um 1 Punkt verpasst. Es gab Punkte, also in der Liga gibt es Punkte für Median-Scoring und ich habe genau das 1-gegen-1-Duell um 1 Punkt verpasst und dadurch auch das Median-Scoring um 1 Punkt verpasst. Also ich habe 2 Siegpunkte nicht geholt. Und wenn ich die geholt hätte, wäre ich halt dabei gewesen. Und dann hat es jetzt in der Woche auch noch mit irgendwie, ich glaube, 2 Punkten nicht gereicht im Matchup. Also so knapp wirklich, also so immer kurz vorher in die Scheiße abgebogen.
Ja.
Nö, genau. Und jetzt geht's am Wochenende richtig los und man kann einen Großteil der Partien leider nicht sehen. Das ist wirklich dramatisch dieses Jahr, oder?
Ja, das ist echt, das ist unglücklich, sagen wir mal so, dass da jetzt Weihnachten ein bisschen dazwischen kommt. Klar, weil also am Heiligabend um 7 Uhr, da werde ich Schwierigkeiten haben, irgendwie vor den Fernseher zu kommen oder den Livestream laufen zu lassen. Du hattest ja, gut, dein Bruder hört zwar zu, aber ich weiß noch, du hast zumindest im Spaß mal gesagt, da musst du gleich Krankheit simulieren am 24.
Ja, ich war ein bisschen früh dran, quasi, hab nicht mal simuliert, das ist das Problem. Ja, also, ja, es ist jetzt, also meine Freundin und ich sind bei ihren Eltern am Heiligabend und, ja, ich habe sie natürlich auch angesteckt mit der Grippe, ist ja klar, aber sie ist jetzt auch wieder fit. Der Schwiegervater in Spee hatte jetzt auch noch Corona, aber der ist auch wieder negativ. Also ist ja alles positiv, ne? Aber also haha. Ja, aber natürlich, ich sag mal, für meinen Football-Konsum war das alles ein bisschen zu früh.
Ja. Das stimmt, das ist richtig. Nee, also das wird natürlich, also nervig wird, glaube ich, vor allem, weil ich habe auch gar keine Lust, am Heiligen Abend irgendwie meine Lineups zu checken, ne? So kurzfristige Inactives, wer spielt, wer nicht, whatever, musst du auf irgendwas reagieren, das ist ja eine Katastrophe. Also um 6:30, Alter, da ist halt, da essen wir halt und da sitze ich doch nicht am Handy und check meinen Sleeper. Also es gibt schon, also ich mache das echt gern, aber es gibt schon Grenzen und Weihnachten ist da, glaube ich, echt meine Grenze. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch so laufen. Es sind zwar irgendwie Fantasy-Playoffs und Halbfinals und ja, aber um 5 werde ich meine Line-Up setzen und dann war es das. Und dann mal gucken, wie es läuft. Aber so blöd es ist, aber so ist es halt dieses Jahr. Ist eine Ausnahme.
Ja, also ja, ich sag mal, man kann ja schon, also ich sag mal, da ich werde schon die Push anhaben und wenn dann irgendwas kommt, dann werde ich vielleicht nochmal auf Toilette gehen und was austauschen, so dass so gewisse Reaktionsspielräume hat man dann ja vielleicht doch noch, aber ja, natürlich ist es mit Sicherheit nicht so einfach wie sonst.
Ja. Genau, nee, also bei mir war ein bisschen mehr los in der ersten Playoff-Runde. Ich hatte 6 Matchups, bin 2-4 rausgegangen, also leicht negativ. Muss aber auch sagen, so die Teams, die keine Bye haben, man rechnet ja schon damit, dass die Chance, wirklich den Titel zu holen, überschaubar ist. Da gab es das eine Team in unserer Hörer-Dynasty-Liga, dem hätte ich es noch zugetraut, irgendwie ein bisschen Run zu starten, aber nachdem sich Kyler dann verletzt hat, war es schon stark angegriffen, das Team, muss man ehrlicherweise sagen. Das war schon ein bisschen, da hat es gestunken nach einer Underperformance. Mark Andrews, alle Mark Andrews-Owner werden das Thema kennen der letzten Wochen, den Pain, den das mit sich bringt. Aber trotzdem, da wäre ich gerne ins Halbfinale gekommen. Das war so ein bisschen das Team, was mir noch am wichtigsten war oder wo ich wirklich noch Chancen gesehen hätte. Bei den anderen muss ich ehrlicherweise sagen, ich wäre an sich ab den Halbfinals deutlich emotionaler, weil ich finde dann, du bist halt schon dran irgendwie. Es sind nur noch 2 Matchups, du hast gute Teams, die haben schon eine Bye gesichert. Du bist der Favorit irgendwo. Da hast du mehr zu verlieren, finde ich, als mit diesen Teams, die eben auf den Plätzen 3-6 in die Playoffs gekommen sind. Und umso blöder, dass jetzt tatsächlich das echt auf Heiligabend fällt. Aber gut.
Ja. Ja, in der Liga bin ich eigentlich ganz froh, dass du ausgeschieden bist. Also,
ich glaube, da gab es kein Reseeding, gell? Ich glaube, wir wären aufeinander getroffen.
Uiuiui, das muss man, weiß ich gar nicht genau.
Das muss man, ich habe so, weiß ich nicht, ich glaube, dass es gibt fast nie kein Reseeding, aber ich glaube, in der Liga wäre es so gewesen. Mal gucken, muss man mal schauen.
Ja, ich treffe auf jeden Fall auf Renke, der gegen dich gewonnen hat, also, ja.
Genau, ja.
Nee, aber auf jeden Fall von dem Team, du hast da ja während der Saison dann nochmal aufgerüstet, als keiner so richtig sich durchsetzen konnte und da hast dann gesagt, okay, jetzt investiere ich und hole echt nochmal ordentlich was, hast da ja auch echt ordentliche Deals abgezogen und ja, also da hatte ich schon Respekt auf jeden Fall vor dem Team und war dann doch relativ glücklich, dass du rausgeflogen bist. Ich bin 14-0 gegangen, muss man hier auch nochmal an der Stelle erwähnen.
Ja.
Hab auch schön in der Bye Week 232 Punkte erzielt, du, also nur ganz kurz mal, du hast 148 zu 132 verloren, also dein Matchup. Das andere Matchup war 150 zu 177, also die 232 wären schon eine richtige Hausnummer gewesen. Und jetzt sehe ich schon die 120 incoming, natürlich.
Das ist wirklich, das ist echt, da muss ich sagen, das Team, das ist natürlich bitter. Josh Jacobs, Austin Eckler, Stephon Diggs, absolute Performer im Prinzip, normal. Ja. DeAndre Hopkins drin, gut, das war dann klar in dem Moment, wo Kyler runterging, dass es mit Colt McCoy wahrscheinlich nicht so mega wird. Aber ich sag mal, die Jacobs, Eckler, Diggs, Hopkins, Andrews, eigentlich ein geiles Team, so zusammengebaut. Und das ist echt über die letzten Wochen, beziehungsweise dann einfach random in der einen Woche schlechte Performances. Das kann dir halt passieren und das gehört zu Fantasy halt dazu. Und das lasst uns vielleicht ganz kurz über ein Thema sprechen. Das hatten wir privat ganz kurz ein bisschen gechattet. Und ich finde es mal ganz spannend, um das auch in die Community reinzugeben und gerne auch ein bisschen Feedback dazu, wie ihr das seht. Ich finde, wir spielen eine Bestball-Liga mit Victory Points, da gibt es keine Playoffs. Ja. Und das nimmt natürlich genau sowas raus, dass du wegen einer schlechten Woche im Prinzip ein Team, das du process-wise ordentlich zusammengebaut hast, wo du am Ende dann halt mit nichts dastehst, sondern dann wirst du halt vielleicht zumindest Zweiter, Dritter, whatever. Also selbst wenn es für den Titel nicht reicht, aber stehst du nicht mit leeren Händen da, theoretisch. Ich muss sagen, ich finde das, auch wenn es jetzt in dem Moment hier, hat es mich halt jetzt, hat es mich in den Arsch gebissen, ja, so, ist halt dann so, aber ich finde trotzdem das System Playoffs so viel geiler, weil du dann auch mal auf ein Matchup halt richtig hinfiebern kannst und dann ist nicht jede Woche quasi halt immer die gleiche und eine ganz normale Regular-Season-Woche. Und genau, wie siehst du es denn? Wie sind da deine Gefühle rund um die Playoffs jetzt?
Ja, also ich kann nur sagen, also auch allgemein, K.O.-Modus an sich ist immer besser. Also wir haben ja nun beispielsweise das beste Beispiel, Fußball-Bundesliga versus NFL-Playoffs. Fußball-Bundesliga, jeder weiß vor der Saison, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, FC Bayern München wird Meister. So, und dann können sie alle am 26. Spieltag schon da die Meisterschale überreichen und alles ist gut, die Spannung ist komplett weg. Wenn du jetzt aber Playoffs hättest und sagst, okay, jetzt würde Bayern München in der ersten Playoff-Runde auf den 8 Platzierten, keine Ahnung, treffen, also die ersten 8 würden Playoffs spielen und würde jetzt auf Eintracht Frankfurt treffen und die haben jetzt einen guten Tag und schlagen die, dann wäre halt bis zum letzten Punkt eben die Spannung da. So ist ja in den NFL-Playoffs auch. Jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag. Gut, ne, klar, die Wahrscheinlichkeiten kann man
sich selbst die Texans haben die Chiefs fast geschlagen, ne?
Ja, also
es
genau.
Ist ja wirklich so.
Und sowas kann dir halt immer passieren und deswegen finde ich Playoffs und nichts anderes ist im Fantasy-Football ja auch. Du hast halt, ich sag mal, wenn du jetzt einen Top-Contender hast und sagst, okay, das Team ist jetzt auch als Beispiel ungeschlagen durch die Saison gegangen und so und es ist halt einfach der Favorit. Das Team kann aber in der Playoff-Woche einfach verlieren und ist raus. So. Und das ist das, was den Reiz für mich auch ausmacht und ich finde, also mit Playoffs das umso viel besser, auch wenn natürlich, wie oft habe ich mich schon geärgert, bist du wirklich auch ungeschlagen mit einem Team durch die Saison gegangen und zack, erste Playoff-Runde, du läufst in wirklich zwei Boom-Weeks rein von Spielern und bist dann halt raus. Aber so ist das Game halt, das weiß man ja vorher auch und also ich finde es sehr, 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 sehr viel besser mit Playoffs.
Ja. Es macht auch einfach, auch wenn es dann mal backfired sozusagen, man muss ja nicht jedes Mal gewinnen, aber
nein.
Einfach der ganze Weg dahin, der macht halt einfach Spaß und man checkt dann, hey, wie steht's und hin und her auch, das habe ich am Sonntag leider nicht geschafft, ich hatte keine Kraft mehr, ich war so am Arsch, ich bin eingeschlafen, ich glaube um 7:15 bin ich echt weggepennt. Meine Freundin habe ich irgendwie um 9 hat sie dann gefragt, ob sie umschalten kann, weil ich schaue eh nicht hin, also, mach was du willst. Aber nee, unabhängig davon ist es einfach viel, viel witziger und unterhaltsamer. Genau, und da, weil wir hatten natürlich die Diskussion auf unserem Discord, viele von unseren Hörern waren auch frustriert wegen eben Playoff-Niederlage und eigentlich doch ein geiles Dynasty-Team gemanagt und ich verstehe es, man steckt viel Zeit rein, es ist dann wahnsinnig frustrierend im ersten Moment und keine Ahnung, dann spielst du 5 Dynasty-Ligen, kommst 3-mal in die Playoffs, und dann gibt es dreimal einen First Round aus. So, das ist natürlich kacke. Braucht man nicht drüber reden.
That's the game.
Aber genau, dann muss man halt schauen, dass man, deswegen predigen wir ja auch immer, es ist wichtig, eine Bye irgendwie zu sichern, wenn man die Chance hat auf die Bye, versuchen sie zu kriegen. Und ja, da sieht man halt wieder, wenn du, das ist, es ist, in der ersten Playoff-Runde ist es ist 50-50. Du wirst in der Regel irgendwie das Ding splitten. Und deswegen ist es eine Verdopplung der Championship-Chancen, wenn du eine Bye bekommst. Und das ist halt, bei mir war es zwischen Kirsch in der Hörerliga und mir, es waren eine Handvoll Punkte, glaube ich, die uns getrennt haben. Das war halt, weil ich am Anfang kein Contender war. Wenn ich von Anfang an Contender gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Aber so ist es halt. Und dann ist es ein First-Round-Exit. Das ist immer die Gefahr, wenn du Mid-Season auch umstellst. Weil ich habe ab da jedes Matchup dann gewonnen. Ich glaube, ich bin jetzt mit 7 oder 8 Siegen in Folge in die Playoffs gegangen. Und dann auf einmal hast du halt die Down-Week, die du Wochen vorher nicht hattest, und dann bist du raus. Aber das gehört dazu. Ja. Und das macht auch, im Großen und Ganzen macht es einfach Spaß. Gut, so, das dazu. Wir haben zwei weitere Fragen. Achso, nee, warte mal, bevor wir zu den Fragen des heutigen Tages kommen. Wir müssen ja auch noch Werbung machen. Ich bin schon ein bisschen raus aus dem Groove, weißt du, nachdem jetzt eine Woche ausgefallen ist. Ich hab's nicht mehr drauf. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, bei Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo und mir @Phil8190. Und kommt in unseren Discord-Channel, bewertet uns da, wo es möglich ist, gebt uns Feedback, freuen wir uns riesig drüber und unterstützt uns natürlich auch monetär wie Flo.
Bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Spenden sind ganz herzlich gesehen auf unserer Seite und vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben in der Vergangenheit, die uns weiter unterstützen und an alle, die uns in der Zukunft unterstützen werden.
Jawohl, vielen Dank.
Gut, so, jetzt kommen wir aber zu den zwei Fragen, die wir in unseren Mailbag-Reiter bekommen haben und die wir jetzt halt auch ganz interessant fanden, die mal mit aufzunehmen. Die erste Frage kommt von Take Some More. Im Anschluss an die Comish-Stuff-Diskussion, das ist ein weiterer, wie nennt man das? Nicht
Channel.
Also Reiter in unserem Discord-Channel, keine Ahnung. Also so ein Thread in unserem Discord-Channel ist Comish-Stuff. Das heißt, auch wenn ihr euch da zum Beispiel austauschen wollt mit anderen, wie die das zu handeln in ihren Ligen, kommt gerne dazu. Take Some More fragt, welche Regelung zur Bestimmung der Draft-Reihenfolge in Rookie-Drafts würdet ihr empfehlen? Hinsichtlich der Gesichtspunkte wie Fairness, Nachvollziehbarkeit, Pragmatismus oder Tanking-Vermeidung? Phil? Wie ist denn deine Antwort darauf? Was ist denn deine Lieblings-Draft-Pick-Reihenfolge, Vergabe, bla bla, für Nicht-Playoff-Teams?
Boah, ich bin da eigentlich seit diesem Jahr immer so ein bisschen hin und her gerissen, tatsächlich. Also eigentlich das klassische, praktisch schlechteste Team, also Team Rang 12 bekommt den ersten Pick und so weiter für alle Nicht-Playoff-Teams. Dann die Playoff-Teams halt praktisch immer der Gewinner des Spiels, beispielsweise um Platz 5, bekommt dann Pick 7. Also praktisch, du hast ja zwei Halbfinal.
Also, dass du das echt noch ausspielst dann im Matchup.
Ja, genau, finde ich eigentlich ganz interessant so, ne, dass man quasi nicht der Schlechtere, weil sonst hättest du ja einen Nachteil, wenn du das Spiel um Platz 5 gewinnst, beispielsweise.
Ja, ja, klar. Ja.
Deswegen, also das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut, die Idee. Das haben wir ja auch so in den JIT liegen, und da kommen wir nämlich gleich noch zu, umgesetzt. Und ja, genau, also das so finde ich, ist eigentlich der Standard, kann man sagen. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, über Max Points vorzugehen, was die Rookie-Picks angeht. Und das ist die Alternative. Und ja, einerseits finde ich's gut, weil man natürlich dadurch verhindert, dass irgendjemand irgendwie eine Kacke baut bei den Aufstellungen. Aber es ist natürlich immer, es hat auch gewisse, birgt auch gewisse Nachteile. Ne? Dass wenn du jetzt als Rebuilder quasi dann eine tiefe Bank hast und Spieler hast, die dann mal punktuell scoren, ist es eher schlecht für dich. Das ist Bestball-mäßig, wie die Punkte dann gewertet werden. Und das ist eben echt, kann echt blöd sein. Wie siehst du das denn?
Also ich bin ich sehe den Punkt hier ein bisschen. Andererseits sage ich, wenn du eine tiefere Bank hast und ein tieferes Lineup, dann bist du auch einfach das bessere Team, meiner Meinung nach. Das ist auch, birgt halt auch irgendwo Value. Das heißt, wenn du den hast, dann finde ich, solltest du nicht unbedingt damit belohnt werden, dass du die halt nicht aufstellen kannst. Also, dass du die einfach auf der Bank lässt. Das ist, ich bin, wenn ich meine Ligen vergleiche, da wo es über Max Points vorgeregelt ist, ist die Sache, da gibt es einfach keine Diskussion mehr darüber, ah, der hat jetzt wieder den nicht aufgestellt, obwohl man ja schon ganz genau weiß, dass der als Backup-Runningback schon ein bisschen mehr Carries bekommt als der andere. Und dieses taktische Aufstellen, wie weit kann ich es jetzt noch treiben, den schlechteren ins Lineup zu bringen, das geht mir persönlich einfach auf den Sack.
Ja.
Ich will es auch selber gar nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich jetzt so ein Rebuilder bin, ich versuche dann wirklich, keine Ahnung, dann hältst du dich stur einfach an Sleeper-Projections zum Beispiel, um halt irgendwie den Vorwurf, um dem Vorwurf aus dem Weg zu gehen, dass du das absichtlich irgendwie provozierst, den Loss. Deswegen ist das mein persönlicher Favorit. Und ich finde in den Playoffs, wenn wir darüber kurz sprechen, eigentlich immer am besten, so wie es die NFL macht, dass man sagt, also wenn zwei Teams raus sind, erste Playoff-Runde, zwei Teams sind raus, dann gehört für mich das so gemacht, dass derjenige mit dem schlechteren Seed in den Playoffs dann den besseren Pick hat automatisch. Und ja, okay, nicht das Matchup noch ausspielen, weil also das finde ich persönlich, ja, also taugt mir nicht.
Ja, okay.
Aber gut,
ist ja, sind eh Nuancen,
mega entscheidend, ne? Aber ja, es sind Nuancen, aber ich finde das unnötig irgendwo. Und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass das in der JIT zum Beispiel so ist. Ja. Ich hätte nicht mal, ich will auch, keine Ahnung, da muss man dann noch aufstellen, dieses Matchup, was wirklich keinen juckt im Prinzip, nochmal spielen. Hm. Ja, bin ich jetzt kein Fan davon. Aber ich glaube, der größere Teil ist ja wirklich Max Points for versus Record Driven bei den Nicht-Playoff-Teams. Und ja, gab einfach schon zu viel Schindluder in meiner Erfahrung, was die reine Record-Vergabe angeht. Da, ich habe einfach keine Lust mehr auf die Diskussion. Jedes Jahr wieder gibt es die und dann denke ich mir echt, das ist so, das kann man halt so einfach vermeiden.
Ja, ist ein fairer Punkt. Also ich werde auch da in einigen Ligen auf jeden Fall drüber nachdenken. Und gerade auch dieses Aufstellen von Outspielern, ne, ist ja ein Riesenthema. Und das ist ja auch nicht, dass das im entscheidenden Matchup in der letzten Woche passiert, sondern es passiert ja immer mal wieder, dann wird verwarnt und es wird nicht, ich sag mal in dem Sinne, ist ja auch immer schwierig. Wann greifst du wirklich hart durch, wann nicht?
Ja, ja, eben.
So, und ja, das ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, es geht darüber wirklich nur bei Outspielern quasi oder bei schlechten Aufstellungen nur über Draft-Pick-Entzug wirklich da, ich sag mal, einigermaßen drakonische Strafen zu implementieren, dass du wirklich sagst, okay, wenn so eine Scheiße vorkommt, dann verlierst du halt einen Draft-Pick, weil dann, ich glaube, dann sind viele doch schon eher angehalten, da was zu machen. Ne? Beispielsweise beim ersten Mal den Drittrunden-Pick, beim zweiten Mal den Zweitrunden-Pick, beim dritten Mal den Erstrunden-Pick. Sowas, solche Strafen könnte ich mir vorstellen, dass die helfen. Ne? Aber sonst ist es schwer.
Es hat immer so diesen Touch der Willkürlichkeit und das ist natürlich das Problem. Du musst dann, du schaffst einen Präzedenzfall, dann musst du das jedes Mal wieder durchziehen. Wir alle wissen, das kann aber auch mal passieren, dass man einen Outspieler drin lässt und deswegen finde ich, das ist für den Komisch, für die Liga, das ist für alle eigentlich entspannter, wenn es nach Max Points vorgeht. Das Einzige, aber da hilft es meiner Meinung nach sogar ein bisschen, ist, dass du willst ja, dass die Leute auch eben angehalten sind, immer das kompetitivste Lineup zu stellen, was ihrer Meinung nach am kompetitivsten ist, damit es nicht auch noch auf die Matchups Einfluss nimmt und damit indirekt dann auf Playoffs und Seeding Implications und so weiter. Und gerade deswegen finde ich, ist es gut, wenn zumindest keine Motivation da ist, das Lineup schlechter zu machen.
Ja.
Das Einzige, was für mich dagegen spricht, ist, in dem Moment, wo es um Max Points vorgeht, dass sich Manager dann vielleicht komplett zurückziehen, gar nichts mehr machen und sagen, ja, was, es wird doch eh nach Max Points vorvergeben. So, was willst du von mir?
Ja,
das ist dann schlecht, aber wenn es so weit ist, dass einer gar nichts mehr macht, dann muss man halt auch über eine generellen Ausschluss aus einer Liga sprechen, wenn einer Woche für Woche seine Lineups nicht setzt. Ne?
Ja, das ist ja eher sozial. Ne, ich meine,
genau.
Das ist, nee, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, muss ich sagen. Also ich glaube auch Max Points 4 ist schon echt eine spannende Geschichte. Sollte man auf jeden Fall häufiger machen, glaube ich.
es hilft, also ein anderer Punkt auch noch, wo es, finde ich, für einen Rebuilder tatsächlich hilft, ist, dass er im Zweifel nicht noch, also du musst zum Teil nicht alle Leute cutten, um dann irgendwie auf keinen Fall ein Matchup zu gewinnen. So, du musst die Guten, die musst du dann vielleicht nochmal cutten, aber boah, in dieser High Stakes da, boah, da ging es jetzt echt nach Record zum Beispiel gegen Pitti gegen mich um den 1-0-1. Also wir haben nicht gegeneinander gespielt im letzten Spieltag, aber wir waren beide 1-12 gestanden und ich hatte 3 Punkte mehr in Points vor als er. Ja. Und dann ging es halt wirklich darum, okay, ich darf diese Punkte nicht ins Line-Up setzen. Ne? Also und da ist es dann schon, da wird es dann crazy.
Ja.
Also da cuttest du im Prinzip alles, was wirklich keinen Dynasty-Value hat.
Ja, ja, gut. Andererseits, also wir hatten es ja auch in einer Liga, wo ich ein Team halt komplett gerebuildet habe und meine einzigen, also und da ging es nach Max Points vor tatsächlich, was ich lange Zeit gar nicht wusste.
Ja, ja, stimmt.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und ja. Aber ja, irgendwann bin ich dann schon, oder hast du es mir, glaube ich, gesagt und ich glaube ja, dann...
Weil du dich zum dritten Mal darüber aufgeregt hast, wie der andere dein Line-Up setzt. So.
Ja.
Ja, ja. Ich sage, Alter, es spielt keine Rolle.
Ja, genau. Siehst du, ne, da haben wir den Punkt. Aber da war es eben so, also letztlich bei mir war es, ich habe in diesem Line-Up, weil ich das Team habe ich komplett wirklich bis auf die Hosen, auf die Unterhosen ausgezogen, also da war, hatte gar nichts mehr. Und ich hatte nur noch Trevor Lawrence, George Pickens und Pat Freiermuth als einzige Assets, die überhaupt irgendwas wert waren. Und dann habe ich einfach alle Spieler gecuttet und habe nur noch Spieler geholt, die am Game Day active sind, aber nicht spielen quasi. Also wo ich mir zu 99% sicher sein konnte, dass sie nicht spielen. Und und danach aufgestellt und so natürlich auch, da habe ich dann wirklich einfach das umgangen. Am Ende des Tages hatte ich dann Tyrod Taylor natürlich im Lineup, der dann doch noch gespielt hat in dem Spiel, was ein Desaster hätte werden können, aber ja, auch da, ne, du kriegst es nie komplett verhindert.
Sag mal, wenn's so darum geht, dass man keine Outspieler aufstellen darf, wie siehst du das eigentlich generell? Ich sehe das nämlich gar nicht so eng eigentlich, was ist denn, wenn man keinen Quarterback hat? Wenn man keinen Starter hat, so.
Ist ja auch immer schwierig. Also letztlich heißt es ja in den Regeln dann häufig, du darfst es freilassen, wenn du keinen hast. So, ne?
Und genau.
Dann ist es also, in dem Moment, wenn du ihn cuttest, beispielsweise, es kann dir ja keiner vorschreiben, wie du quasi keinen hast. Also ich meine, wenn du alle cuttest, einfach alle Quarterbacks, die du hast, so, dann hast du halt keinen, kannst keinen aufstellen. Also so.
Ja, genau.
Und so ist es ja, in anderen Positionen müsste es theoretisch auch so sein, aber da, also ich habe da wirklich in der Liga natürlich auch dann alles ausgelotet, was möglich war und habe dann halt auch mit dem Commish darüber gesprochen halt, ne? Also ich sage, pass mal auf, habe ich zu ihm gesagt, halt einfach auch der Fairness halber, ich sage, ich will das jetzt erst mit dir ansprechen, bevor ich alle Spieler cutte und wirklich nur 3 aktive Spieler im Roster habe, weil das hätte ich sonst gemacht. Ja. Und dann meinte er, ja, ist natürlich blöd und so weiter und so fort. Aber theoretisch, hätte man es ja niemandem vorwerfen können, ne? Einfach nur 3 Spieler aufzustellen, wenn man keinen anderen Roster hat.
Ja, warum auch nicht? Ja. Also so, keine Ahnung, das ist halt so. Was da einfach wichtig ist, was dem entgegensteht und wo sich das immer selbst korrigiert, das System, ist, dass du ja die Leute wirklich cuttest und du verlierst den Value aus, also du nimmst den Value aus dem Team raus und das ist was anderes als dieses, ja, ich stell sie auf die Bank.
Ja, ja, ja.
Das ist halt deswegen echt eine, ich finde, völlig faire Sache und ja, genau. Deswegen, das sind so die, sind die Feinheiten hin und her.
Noch kurze Frage als Ergänzung dazu. Mhm. Wie siehst du das denn, wenn du Max Points vorhast und jemand setzt dann Rookies aus Taxi-Squad beispielsweise?
Ja.
Also ich meine, es wäre jetzt ja Beispiel, das Team ist noch nicht gut genug. Du draftest dieses Jahr Bijan Robinson 101, der wird ja sicherlich auch Punkte machen. Und setzt ihn aus Taxi-Squad ein, auf einen Taxi-Squad. Das ist natürlich jetzt ein Punkt. Einerseits, derjenige setzt ihn ja nicht ein, also würde ihn ja niemals einsetzen, so, und schadet sich ja somit quasi selber. Andererseits natürlich ist es schon asozial, oder?
Ja, ist tatsächlich für mich ein Punkt, wo ich auch schon drüber nachgedacht und ich habe dann echt oftmals auch gedacht, Mensch, Erst war ich da immer so der Meinung, ja, das macht man halt nicht. Das ist halt so eine Ehrensache, dass man das nicht macht, um da so die Punkte zu verstecken. Und dann dachte ich mir irgendwann, weißt du was, ganz ehrlich, wenn das wirklich so Methode wird, dann wäre ich dafür, die Taxispots in meiner Liga abzuschaffen und durch 4 Bankplätze zu ersetzen. Ja. Was ich auch schade finde, weil eigentlich ist es eine coole Sache, dass man da irgendwie so ein paar Leute als stashen kann und dass es da auch die Flexibilität nicht gibt dann dafür und so. Und das hat auch ein taktisches Element. Aber in dem Moment, wo Max Points vor dadurch ausgehebelt wird, und dann gibt es ja teilweise noch Einstellungen, dass du auch noch Sophomores draufsetzen kannst. Und dann hat dann nächstes Jahr einer einen Taxi-Squad irgendwie mit Garrett Wilson, Chris Olave, Bijan Robinson und whatever. Ja. Ne? Also so, und dann führt das ja ad absurdum geführt, das Ganze. Und dann kann man sich immer noch überlegen zu sagen, gut, dann, wenn ich da komisch bin, dann rechne ich es nach. mache ich das manuell und rechne die Punkte mit rein. So, aber
das ist aber eine Arbeit.
Ja, also, ja.
Ich finde es halt schwierig, ne? Weil wo will man die Grenze setzen? Ich sag mal, ein Quarterback zum Beispiel wie Kenny Pickett. Ist ein First-Round-Pick. Jeder wusste, der wird irgendwann spielen. Aber wie gut wirklich, wie viele Punkte wirklich erzielen. Und wenn er jetzt auf dem Taxi-Squad sitzt, boah, das ist ja das ist ja für mich ein Grenzfall. Ne? Und das weißt du ja vorher.
Genau.
Ne? Das ist dem, ich bin da wirklich hin und her gerissen und würde quasi sagen, ja.
Sagt man dann als Antwort darauf, First- und Second-Round-Rookie-Picks sind nicht Taxi-Squad-eligible.
Ja, aber, das finde ich so schwierig, ne?
Ja, ich auch. Also finde ich auch nicht ideal.
Nee, also weil dann...
Ist auch nicht ideal irgendwie,
aber... Hast du vielleicht einen Jameson Williams, der auf jeden Fall ein First-Round-Pick war, aber wo du weißt, okay, der wird dieses Jahr keine Rolle spielen. So, den darfst du dann nicht draufsetzen. Auch blöd, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also da fällt mir jetzt auch keine, also da habe ich jetzt auch keine zu 100%ige Meinung wirklich zu, aber
ich auch nicht.
Naja, gut, vielleicht ist derjenige, der den Running Back, den First Round Producer da draufsetzt, vielleicht auch selber schuld,
denjenigen
zu verschwenden.
Wer Bijan aufs Taxi setzt, der hat es nicht verstanden.
Nee, genau.
das ist ein Fehler.
Naja, gut, aber dann lass uns mal. Ja. Weitermachen.
Zur nächsten Frage gehen. Wir haben noch eine zweite Frage dabei und die kam von Svensson. Hi Phil, hi Flo. Ich spiele zwar seit mehreren Jahren Fantasy Football, bisher aber nur Redraft. Zu Saisonbeginn habe ich eine eigene Dynasty-Liga gestartet und bin seit August Hörer eures Podcasts. Danke an Tinosaurier für den super Tipp. Danke Svensson, danke Tinosaurier.
Ja.
Ihr sprecht hin und wieder die JIT-Liga an, doch worum genau handelt es sich bei dieser Liga? Wie kann man daran teilnehmen? Vielleicht könnt ihr das Thema in einer eurer nächsten Folgen etwas genauer beleuchten. Würde mich sehr freuen, mehr darüber zu erfahren. Phil, da musst du jetzt ganz klar starten, es ist nämlich dein Ligensystem.
Ja, genau, also das ist so, ich habe von ein paar Jahren mir überlegt, okay, Dynasty ist ja cool und so, habe dann überlegt, aber ich möchte das irgendwie mit einem Ligensystem verknüpfen und habe dann mir die JIT ausgedacht. JIT steht für Johnny's Invitational Dynasty Tournament, also Johnny ist mein Sleeper-Name, wissen die meisten ja auch, und die mit mir zusammenspielen, aber genau, daher kommt der Name, dafür steht JIT. Ne? Damit haben wir es dann irgendwann abgekürzt, weil es natürlich einfach auszusprechen ist. Ja. Genau. Das Ganze umfasst 6 Ligen, 6 Dynasty-Ligen, jeweils mit gleichem Setting, 12 Teams, PPR, Titan Premium, Superflex, genau, und ja, ein bisschen erhöhtes Passing-Scoring, genau. Dazu gibt es eine Redraft-Liga, die sogenannte Champions League, und für die kann man sich qualifizieren. Wir hatten da so ein paar andere Konstellationen, weil das Ligensystem immer erweitert wurde, und jetzt ist es so, einfach die beiden Finalteilnehmer aus jeder Liga qualifizieren sich automatisch dafür und können dann da mitspielen. Da kann man dann auch nochmal was gewinnen in der Redraft Liga, ohne quasi einen Einsatz zu bezahlen, einfach nur Qualifikation dafür, dass du eins der beiden besseren Teams warst. Ja, und dann, das ist es im Prinzip auch schon. jede Liga spielt seine Champions aus. Wie gesagt, du hast einmal den League Champion, der du werden kannst, aber du kannst dich eben auch für die Champions League qualifizieren. Das ist ein weiterer Anreiz, einfach um auch zu gewinnen. Und ja, das ist das Jitsis-Ligensystem. Mhm. Ja, wie kann man mitspielen, um darauf einzugehen? Eigentlich jetzt, also dieses Jahr ist keine Erweiterung geplant. Wir bleiben bei 6 Ligen. Und wenn jemand aussteigt, also es werden sicherlich ein paar Leute, wie es auch in normalen Dynasty-Ligen sein, ist immer mal aussteigen und dann werden wir Nachrücker haben. Ich glaube, letztes Jahr ist tatsächlich niemand freiwillig ausgestiegen. ein oder zwei Leute sind rausgeflogen aufgrund von Inaktivität, aber sonst ja alle dabei geblieben, also wirklich eine echt hohe Quote, die Leute, die dabei sind. Dieses Jahr weiß ich bislang von einer Person, vielleicht zwei, die aussteigen wollen. Also ein paar Plätze werden wohl frei werden. Und da kann ich euch dann einfach nur empfehlen, ja, mich anzuschreiben. Und ich werde da dann zu gegebener Zeit auch dann nochmal was zu sagen, wer dann Nachfolger werden kann. Und ja, das ist es im Prinzip. Das ist die JIT-Liga. Und wir nehmen das immer ganz gerne als Referenz, weil das so mit eigentlich die Settings sind, die wir auch als Standard sehen. Und ja, da sehen wir natürlich auch viele Trades und so weiter. Kann man eine ganz gute Analyse betreiben, auch in den verschiedenen Ligen, weil man halt aus mehreren Ligen diese Evidenz dann bekommt.
Ja, ich kann da jetzt nicht mehr viel dazu sagen, außer es macht wirklich viel Spaß, Teil einer Liga zu sein und kann jedem nur empfehlen, sich frühzeitig auf die Warteliste für einen Platz setzen zu lassen. Schon cool. Und ja, sollte jemand irgendwie dadurch inspiriert werden, ein weiteres Invitational aufzumachen, dann wäre das natürlich auch gerne gesehen.
Ja, genau. Also wenn jemand Lust hat, sowas auszumachen und das zu organisieren, also im Prinzip mal abgesehen von, also wir spielen natürlich mit Einsatz, wir spielen mit 30 Euro pro Saison Einsatz, wovon dann Teil in den Liga-Pot gehen, Teil in den Champions-League-Pot auch. Ja, ich würde auch die Constitution zur Verfügung stellen, alles gut, also da kann man schon viel, viel sehen. Das Coole ist an der Constitution, die ist auch gewachsen über die Jahre und ich glaube, wir sind da ziemlich nah am, also klar, es gibt immer noch Verbesserungspotenzial, aber an dem, wie so eine Constitution sein soll, also weil einfach 60 Leute mitspielen und jeder seine Verbesserungsvorschläge auch in dem Discord geben kann und sagen kann, ey, das hätte ich gerne geändert und so. Und deswegen ist das schon ganz gut, ganz passend eigentlich.
Jo, im Großen und Ganzen ist es so. Mir ist heute eine Idee gekommen, mal wieder, die werde ich in den Regeländerungsideen-Channel dann mal wieder reinteilen können.
Ja.
Das ist eh immer ganz gut. Dann gibt es ja auch Off-Season-Freeze und so weiter, Überlegungen. Klar, in so einem System geht es auch nicht mehr darum, irgendwie, dass jeder, also von 60 Leuten dann unbedingt zustimmen muss, sondern klar, da musst du natürlich als komisch und irgendwo ja, Ligenorganisator auch vieles vorab filtern, was ja auch, keine Ahnung, also da kann jetzt, selbst wenn viele dafür sind, auf 4-Point per Passing-Touchdown umzustellen, wirst du halt immer sagen, nee, ja, in einer gewachsenen Dynasty kann ich das jetzt nicht einfach so durchwinken. Genau. Und ich denke so, das ist halt auch ganz, ganz gut, dass da nicht jede Regeländerung, die Einzelne gern dann vielleicht hätten, auch unbedingt ja, dann abgestimmt werden oder nur weil es in einer Liga eine Mehrheit gibt, dann führt das auch nicht automatisch zur Umsetzung. Das ist schon ganz gut organisiert und mit solchen Dingen muss man sich halt dann einfach als komisch oder als Organisator, glaube ich, auseinandersetzen.
Ja.
Genau. Gut, so viel zur JIT. Svensson, ich erwarte dich in der nächsten Woche auf der Warteliste.
Jawohl.
oder Svenssons Invitational Dynasty Tournament. Das wäre auch okay.
Sehr gut, ja.
Die sind
dabei.
Ist auch geil.
Ja. Gut. Gucken wir mal, wie sich das wieder entwickelt. Aber wenn jemand sowas auf die Beine stellt, mindestens 4 Ligen, sage ich jetzt mal, dann würde ich sagen, dann bin ich dabei, bin ich am Start auf jeden Fall. Wir haben es ganz cool am Anfang, das möchte ich noch kurz erzählen, wir haben es am Anfang ganz cool gemacht. Wir haben via Videotreffen praktisch, haben wir die Ligen zugelost auch. Also man wusste, man hat sich quasi am Anfang angemeldet und dann haben wir praktisch so eine Ziehung gemacht und haben die einzelnen Ligen zugelost. Also es war nicht klar, wer da in eine Liga kam und sowas. Also das war schon ganz witzig.
Nice.
Ja, du warst doch dabei.
Wahrscheinlich. Nee, ich, hä? In dem Video?
Nee. Nee, wir haben ja das ausgelost am Anfang und da wurde immer zugelost, wer in, ich aber weiß nicht, ob du vielleicht du warst vielleicht
bei der Videokonferenz. Das Video habe ich nicht gesehen, leider, ja. Okay. Das habe ich nicht gesehen, da war ich nicht dabei, leider. Das ist leider mir vorbeigegangen. Jetzt, ihr habt das wohl nicht aufgezeichnet, ist nirgendwo auf YouTube zu finden. Würde ich mir glatt gerne nochmal anschauen.
nee, das war einfach ein Zoom-Call oder sowas.
Ja. Aber coole Sache. Gut, so. Jetzt genug des Schnackens hier. Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte und ans heutige Hauptthema. Wir sind mal wieder geschmeidige 40 Minuten drin, haben noch nicht mal Trades besprochen. Kleiner ja, genau. Spoiler, die gibt es dann nächste Woche. Richtig. Mit unserer Titan-Folge. Und da haben wir uns auch schon was ganz Cleveres überlegt, wie wir viel Backlog abarbeiten können. Aber genau, das ist ja auch eine gute Folge, um das Ganze abzuschließen, denn die Titans werden uns vielleicht nicht ganz so viel Zeit kosten. Richtig. Gut, so. Also, heute geht es um die Wide Receiver Rankings, die wir gemacht haben. Ich bin gespannt, wie sich die unterscheiden, wie sie so aussehen bei uns beiden und würde sagen, wir starten einfach direkt rein und ja, nachdem du letzte Woche begonnen hast, starte ich doch dieses Mal einfach rein. Es ist relativ easy. Ich habe zwei Spieler im ersten Tier. Wahrscheinlich sieht das bei dir ziemlich ähnlich aus.
Jo, das sieht genauso aus. Okay.
Und ich muss sagen, an meinem ersten Tier hat sich auch an sich nichts verändert. Ich bleibe dabei. Ja'Marr Chase ist mein Wide Receiver 1 und Justin Jefferson ist mein Wide Receiver 2 in Dynasty. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe es nach wie vor umgekehrt. Finde aber, also finde, das kann man drehen und wenden, wie man lustig ist. Also da bin ich wirklich auch komplett entspannt. Wenn mir einer sagt, okay, nee, ich sehe Chase als 1, dann
ist ein völlig
okay, alles gut. Ja.
Das Einzige ist, ich habe mehr Jefferson Exposure. Ich habe keinen einzigen Ja'Marr Chase Share. Also und jetzt ist das Ding, da wo ich Jefferson habe, bin ich natürlich auch Contender in den Playoffs, die kann ich nicht mal wirklich flippen, finde ich. Weil jetzt gerade für diesen Rest of Season gebe ich ihn nicht ab. Ne? Dann bleibe ich lieber bei Jeffs.
Ja, also ich finde auch mit dem Contender, wenn du es nicht nötig hast, dann solltest du ihn noch behalten. Also allgemein auch. Warum nicht? Ja. Also auch über das Jahr hinaus. Also solange du nicht wirklich kapitalisieren musst, solltest du ihn auch so behalten.
Was ich spannend fand beim Gucken auf die Zahlen, nach Expected Fantasy Points sind sie sehr, sehr ähnlich. Also Ja'Marr Chase 19,9, Justin Jefferson 20,2. Jefferson ist halt deutlich stärker dieses Jahr darin, die Expected Fantasy Points out zu performen und macht 3 Punkte pro Spiel ungefähr mehr als Ja'Marr Chase. Als ich das gesehen habe, ehrlich gesagt, habe ich dann doch gedacht, nee, ich bleib einfach bei Chase über Jefferson. Sie sind, was die Zahlen rundherum angeht, beide 30% Target Share, Chase 37%, Jefferson 39% Air Yard Share. Sie haben beide eine knapp 30%ige Target Rate. Es ist einfach egal, quasi. Sie sind mehr oder weniger der gleiche Spieler.
Jo.
Und Chase hat Burrow. Das ist das, warum ich ihm wieder die Edge gebe über Jefferson.
Ja, gut. Es ist, wie gesagt, also ich möchte gar nicht, ich glaube, da sollten wir uns in der Diskussion nicht so lange aufhalten. Ich glaube, das ist einfach völlig okay.
Wie sieht denn dein zweites Tier aus? Wie viele Spieler enthält das?
6.
6 sogar, boah, krass. Ich hab nochmal 2 ein bisschen weiter vorne. Nach der 4 musste ich nochmal cutten.
Ja, ich hab da auch ein bisschen her überlegt, aber hab mir gedacht, also witzigerweise, ich hatte im Sommer auch 6 Spieler in dem Tier, aber das sind andere, also nicht, eigentlich hat sich nur einer geändert. Und zwar sind das folgende Spieler: an der 3 AJ Brown und an der 4 Amon-Ra St. Brown, an der 5 CeeDee Lamb, an der 6 Jalen Waddle, an der 7 DK Metcalf und an der 8 T. Higgins.
Ja.
Das ist mein Tier. Wie zuletzt eigentlich auch, im Sommer auch. Der einzige Spieler, der da jetzt rausgefallen ist, ist Debo. Reingekommen dafür ist Amon-Ra St. Brown. Und ja, für mich im Prinzip alles Spieler, die unter 26 sind, muss man jetzt ja sagen, und alle, ja, ich sag mal, sehr gute Producer sind, und diese Kombination für mich einfach, für mich in Dynasty eben so viel wert, dass ich sie hier alle in das zweite Tier setze, und ja. Andere Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht so hoch produziert haben, die nicht mehr so jung sind, vielleicht hier nicht mehr mit reinnehme.
Okay, vielleicht ganz kurz, mein zweites Tier, an der 3 CeeDee Lamb, an der 4 AJ Brown. Ich sehe sie neck to neck im Prinzip, also wirklich super close, liefern sehr ähnliche Zahlen ab, und für mich dann einfach da der Punkt, dass CeeDee Lamb 2 Jahre jünger ist als AJ Brown. Deswegen habe ich ihm noch den einen Platz gegeben, aber beide spannend, und da muss ich wirklich sagen, ich hatte CeeDee Lamb, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, sogar auf der 4 in der Offseason und AJ Brown auf der 5. Also ich gefühlt, ehrlich gesagt, waren sie weiter unten, aber da war ich sogar gar nicht mal so niedrig, sozusagen. Ja, das sind so, du hattest sie ja auf der 4 und der 5. Bei dir war AJ Brown über CeeDee.
Ja.
Einfach, ja, matcht gut in Philly, ne?
Ja, also der geht schon ab, ne? Und also die Bedenken, die man da hatte, weswegen ich ihn auch auf der 4 hatte im Sommer, war im Endeffekt ja einfach nur, was gibt Philly's Offense her mit ja. Jalen Hurts? Und da muss man jetzt sagen, okay, alles gut. Und ja, dementsprechend habe ich ihn hier auch wieder hochgestuft.
Gut, so, dann mache ich mal mein drittes Tier, denn wir haben hier bei dir noch eine ganze Menge Spieler quasi offen zum Besprechen, yeah. Und ich glaube, es ist besser jetzt, wenn ich mein Tier schon mal vorlese,
yeah.
Dann kommen wir nämlich zu einigen Spielern. Under 5, Amon-Ra St. Brown, 6, Jalen Waddle, 7, Garrett Wilson, 8, T. Higgins, 9, Chris Olave und 10, DK Metcalf. Da sind jetzt eine ganze Menge Spieler gleich, und ich finde, wir sollten wirklich ein bisschen Punkt für Punkt durchgehen. Amon-Ra bei mir, ich kann nicht mal sagen, der größte Riser, das ist nämlich Chris Olave, der kommt später, aber Amon-Ra ist bei mir 30 Plätze nach oben geklettert. Chris Olave 35, das sind natürlich zwei Spieler, wo ich vielleicht, bevor ich zu den Spielern komme, einmal ganz kurz dieses Ranking hin und her, keine Ahnung, es ist am Ende nicht so wichtig, und man sieht, man kann hin und her ranken, wie man will. Diese Leute, wenn man die quasi einfach hittet oder da nicht ohne Exposure ist, das sind die, wo du richtig Value gewinnen kannst. Und was bringt irgendwem ein Ranking zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt Juni, whatever? Du kannst dann im Zweifel ein bisschen, es geht darum, bist du höher als der Markt oder niedriger als der Markt, hast du dadurch ein bisschen mehr Exposure und profitierst dann randomly ein bisschen oder zufällig, wenn du da echt eine hohe Exposure hast, denn wenn die Jungs komplett abgehen. Und das ist, also die beiden, die tun mir und meinen Dynasty-Teams halt extrem weh, dass ich da keinen hatte. Und das ist echt ein Takeaway für mich auch going forward, sehr vorsichtig damit zu sein, Spieler eben unter den Markt auch einfach so zu ranken. Und gerade wenn es junge Spieler sind, die ja durchaus Potenzial gezeigt haben, der eine im College, der andere sogar schon in der NFL, die dann so zu faden, das würde ich halt in der Zukunft nicht mehr machen.
Ja, Amon-Ra St. Brown tatsächlich für mich auch jemand, wo ich mich wirklich ärgere. Also ja. Im Nachhinein ärgere ich mich einfach, ich mochte den eigentlich mal, und dann kam der NFL-Draft und Runde 4, genau. Und boah, ne, und dann war es irgendwie so aufgeweicht, und das Problem ist aber einfach, er war ja nicht teuer, das war ein Late Second in Rookie-Drafts, und den hätte man halt wirklich auch holen können. Dann, ich hab dir die Nachricht auch nochmal gescreenshottet irgendwann, ich hatte dir vor der Saison, irgendwann in der Saisonvorbereitung mal eine Nachricht geschrieben, hat er gesagt, was ist, wenn Amon-Ra St. Brown doch so gut ist und das nicht nur irgendwie ein Flug war. Und So, ne? Also der Gedankengang war halt schon da, aber bin dann auch nicht rausgegangen, habe ihn aggressiv gekauft. Und darüber ärgere ich mich eigentlich. Nicht zu sagen, okay, nimm das Risiko in Kauf, gib 2 Seconds aus oder sowas, was er gekostet hätte dann vielleicht. Und kauf ihn wirklich aggressiv ein und nimm das Risiko in Kauf, weil selbst wenn es dann nichts gewesen wäre, dann, ja, der Verlust wäre halt minimal gewesen im Vergleich zu dem, was man jetzt an Gewinn gemacht hätte. Und ich habe schon ein paar Amon-Ra St. Brown Shares jetzt, aber irgendwie hätten das auch mehr sein können. Alles in allem bin ich da nicht so zufrieden, wie ich das angegangen bin quasi. Das ist schon ärgerlich, ja.
Ich hatte einen Share und habe ihn dann am Ende der letzten Saison hochverkauft für Mike Evans.
Schade.
Nicht mal ein Contender-Move oder so, gell? Gar nicht. Einfach nur, sell high, buy low.
Ja, ja.
Am Arsch.
Ja, ärgerlich. Also das ist wirklich ein Spieler, da bin ich echt auch ein bisschen sauer auf mich selbst für den Prozess. So. Ja.
Genau. Nee, gut. Ja, genau. Amon-Ra hat sich für uns dafür festigt, ist einfach brutal gut und ich habe jetzt auch nicht die Angst, dass er, ob er, ganz ehrlich, ob er das weiter so halten kann, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher irgendwie so, von, also auf diesem Level, wie das jetzt die von dem Level der Sicherheit her, das ich habe bei einem Jalen Waddle zum Beispiel. Aber trotzdem, ich habe jetzt einfach wirklich versucht, meine Priors hier komplett einfach einmal zu löschen. Und sie sagt so, Kasch geleert, ich setze ihn jetzt auf die 5.
Ja, also.
Er ist einfach brutal gut. Es ist einfach Wahnsinn.
Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das. Also, wenn jemand quasi über 1,5 Saisons so produziert hat, wie das auf einmal weggehen soll. Selbst Jameson.
Das Einzige ist ja nur dieses, er ist halt ein Slot-Guy. So, und das ist halt, keine Ahnung. Ich weiß einfach.
Gut, CeeDee Lamb ist auch ein Slot-Guy.
Ja.
Also, ja, seien wir ehrlich. Also, so, ne, also, es würde mich sehr wundern, wenn das bei Amon-Ra St. Brown auf einmal nächste Saison weg ist und er 17% Target Share hätte und kein Fantasy-relevanter Spieler mehr ist. Also das wäre schon wirklich eine sehr große Überraschung bei den Werten, die er über 1,5 Saisons auflegt.
Das wäre ja brutal. Es wäre schon ein Absturz, wenn er, sag ich mal, keine Ahnung, halt so ein Devonta Smith-Typ dann wird, wenn sie Jameson Williams da reinbringen und so. Es ist jetzt, ich wollte das jetzt gar nicht zu sehr aufbringen. Ne?
So. Ja, und selbst da, also man hat ja oft über die Waffen in Detroit gesprochen, wenn alle fit sind. Hockenson ist mittlerweile weg. So die Targets sind in dem Sinne wieder frei, wenn man es so sehen will. Und Amon-Ra St. Brown hat einfach die Qualität nachgewiesen. Er gewinnt in der NFL. Haben wir von Jameson Williams bislang auch noch nicht sehen können. Und die Chance, dass Jameson Williams bustet, ist für mich um ein Vielfaches höher, als dass Amon-Ra St. Brown bustet. Also von daher, glaube, da muss man einigermaßen entspannt sein und glaube, da muss man ihn auch einfach da oben haben. Du hattest jetzt Higgins über Metcalf, richtig?
Ja.
Wie kommt es dazu?
Naja, ist ein Jahr jünger. Das ist halt so eins und er produziert halt nicht schlechter. Bei Higgins muss man sagen, da sind dieses Jahr 3 Spiele drin, die man im Prinzip halt manuell wieder rausrechnen muss. In einem macht er halt einen Snap, in dem anderen, weiß nicht, 10% Snaps, im nächsten auch nochmal irgendwie 14. Irgendwie so. Also es sind halt 3 Spiele, die er nicht richtig gespielt hat, die aber seine Points per Game drücken. Und T. Higgins, finde ich, spielt in einer nachweislich oder sichereren Situation einfach als DK. Ist ein bisschen jünger und ich finde auch so nicht in einer Art und Weise schlechter, dass ich das nachhaltig, keine Ahnung, bestrafen kann oder gewichten kann.
Aber stört sich nicht, dass T. Higgins im Prinzip, ich finde schon relativ, also sehr viel volatiler eigentlich im Vergleich zu DK ist. Also so, das ist bei mir immer so ein bisschen das, was mich stört. Also Higgins auch immer Verletzungsprobleme, das ist natürlich das eine, das ist, würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen tatsächlich, aber ich weiß nicht, ich habe auch relativ viel T. Higgins und mich stört es bei ihm halt wirklich, dass du oft diese Spiele drin hast, die dir wirklich wehtun und deswegen ja, bin ich jetzt, also würde ich Metcalf auf jeden Fall über ihm sehen. Gut, ich habe ihn auch nur einen Spot drüber, ne? Also, damit man es auch mal im Verhältnis sieht. Aber ich weiß nicht, das stört mich bei T. Higgins halt. Ja, aber
okay. Ja, spannend. Also ist mir vielleicht auch noch nicht so sehr aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich finde, dass der, wie gesagt, es sind drei Spiele, okay, im ersten, im einen Spiel hat er 26% Snaps, da hat er aber auch noch, weiß ich nicht, fast fünf Punkte gemacht. Dann hat er mal 16% Snaps und eben den einen Snap mal gegen Cleveland. Und ansonsten hat er die ganze Saison nicht unter 10 Punkte, also nicht einstellig gescored. Ja. Das ist, also weiß ich nicht, finde das jetzt nicht so unkonstant und hat seine guten Wochen. Der hat, wenn man was sagen will, finde ich, was am ehesten noch gegen ihn spricht, sind wirklich 23% Target Rate, also pro gelaufener Route. Aber DK ist dabei 27%, ist auch nicht super Elite, so wie halt die Handvoll Jungs, die es da in der NFL gibt, die da auf 30%+ kommen. Ja, aber ich habe sie ja im gleichen Tier. Das ist ja auch so ein bisschen eine Nothing-Burger, den wir hier diskutieren, glaube ich.
Alles klar. Gut. Ja. Okay.
Aber dann, ich würde mit mir reden lassen, DK über Chris Olave zum Beispiel zu setzen.
Ja, muss auch. Also fände ich auch. Also ehrlich, klar, Olave muss natürlich im Vergleich zum Sommerranking auf jeden Fall steigen. Da ist er auch, also der ist jetzt in meinem nächsten Tier nämlich auch gleich. Ja. Aber ich finde schon, dass er zwar sehr gut ist, aber halt nicht in dieses Tier gehört. Also
ja,
ich finde einfach so, er ist, ich sag mal, ich würde es jetzt diese junge Elite nennen einfach. Ne, so, also wir haben die beiden Superstars, Chase und Jefferson, dann haben wir diese junge Elite, wie ich finde, so sehe ich es jedenfalls, mein Tier würde ich so nennen einfach, und danach kommen halt die guten Jungen und die alte Elite bei mir.
Okay.
So kann man es vielleicht, kann man es vielleicht nennen, und deswegen.
Wer sind denn dann deine guten Jungen? Gehören da auch noch weitere Rookie-Receiver dazu, außer Olave und Wilson?
Ja.
Okay.
Einer.
Einer, okay.
Ja. Ich hab ein Tier von 10 Leuten.
Oha. Achso, ach, die beide zusammen quasi.
Zusammen,
Das ist bei dir das dritte Tier, sind 10 Leute.
Ja. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, einen muss ich da noch kurz rausnehmen. so, das mache ich mal eben.
Nach oben oder nach unten?
Nach unten.
Okay.
Den würde ich eher ins nächste Tier packen, so wenn wir hier so darüber reden, dann ist der für mich eher in dem anderen Tier, und deswegen will ich den hier einmal runter ranken, und dann kann ich, also nee, du bist eigentlich, ne, oder ich sag mal, von wo bis wohin ging dein letztes Tier jetzt noch?
Meins ging ja bis Platz 10.
Bis 10. Okay, jetzt gut, dann gibt mein nächstes Tier umfasst jetzt dann eben 9 Leute. Ich habe jetzt einen rausgeschmissen noch. Und zwar folgende Spieler. Auf der 9 Tyreek Hill. Auf der 10 Stephon Diggs. Auf der 11 Garrett Wilson. Auf der 12 Drake London. Auf der 13 Chris Olave. Auf der 14 Devonta Adams. Auf der 15 Chris Godwin, auf der 16 Deebo Samuel, auf der 17 Cooper Kupp und auf der 18 DeAndre Hopkins.
Puh, das war jetzt, das waren viele Namen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ich habe natürlich hier schon jetzt andere Spieler dazwischen mal.
Ja.
Aber gut, okay, wir müssen das mal ein bisschen Punkt für Punkt vielleicht durchgehen. Für mich ist ja Garrett Wilson, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Bei mir an der 7, eben noch im Tier der jungen Elite schon angekommen. Bei dir noch nicht, du bist noch nicht so überzeugt.
nicht so überzeugt, finde ich.
Es geht nicht darum, wie Garrett Wilson ist. Ne? Es kann ja auch die Umstände in New York, Zach Wilson als Quarterback, das spielt eine Rolle.
Richtig, genau. Das ist auch für mich, glaube ich, der entscheidende Punkt einfach. Also Garrett Wilson ist für mich ein super Receiver, und ich mag den auch gern und ich finde den auch gut. Würde den auch, sobald ich die Quarterback-Situation für die Jets kenne im nächsten Jahr, bestimmt auch höher ranken. Aktuell, ja, ist das Ganze halt, sieht schon gut aus. Auf jeden Fall ist ein guter Receiver, habe auch keine Zweifel bei ihm. am Spieler, nur wie gesagt, Umstände sind so ein bisschen, wenn sie wirklich nochmal mit Zach Wilson in eine Saison gehen sollten, dann ist er halt noch nicht da oben, aber sonst wahrscheinlich schon, wird dann auch irgendwann die Top 10 knacken.
Ich muss sagen, Garrett Wilson bin ich so übertrieben überzeugt. Also ich finde den so gut, einfach als Spieler ist echt keine. Also das ist, und deswegen habe ich ihn echt noch über in dem Tier drüber. Selbst als Contender würde ich Tyreek Hill für Garrett Wilson verkaufen. Wenn ich jetzt nicht, also ich doch.
Ja, muss man wahrscheinlich machen aus Value. Einfach, der eine ist fast 29, der andere ist, keine Ahnung, 22 oder so. Der ist schon
29, oder? Achso, nee. Ah, Hill ist noch nicht 29.
Stimmt, nee, der also ist unmittelbar 29, genau. So, und dann muss man es wahrscheinlich schon machen, da hast du auch recht. So, aber ja, weiß ich nicht. Ist schwierig für mich. Also, wenn ich jetzt wirklich einen guten Contender hätte, wäre es schon ein schwieriger Move für mich, einfach weil Tyreek Hill Garrett Wilson halt um irgendwie, weiß nicht, 8 Punkte outscored oder sowas, Points per Game. Und das ist natürlich schon massiv aktuell noch. Natürlich, aber aus Value-Perspektive gibt's da keine zwei Meinungen. Mhm. Ne? Für mich ist es jetzt hier so ein bisschen auch die Production, die ich da schon irgendwo bewerte. Und
Wir sind gerade noch dabei, ein Ranking zu machen, das zumindest noch ein bisschen Einfluss aus Winnow-Sicht hat, ne? Wir sind noch nicht im Januar. Wir sind noch nicht in der neuen Evaluation und so kurz vor. Es macht das Ranking wieder im Mai, wenn die neuen Rookies da sind und so, dann wird Tyreek Hill wieder fallen, es wird Stephon Diggs fallen, wenn ihr nicht mehr Playoffs spielt, dann.
Also fairerweise, der Punkt, den du machst, ist ja genau richtig. Wenn wir das Ranking in 2 Wochen machen oder in 3 Wochen, dann würde ich wahrscheinlich Wilson über Hill und Dick sehen. So, einfach weil wieder eine Offseason mehr und klar, ne, also da gebe ich dir völlig recht. Ist auch so, aber im Moment müssen wir einfach sehen, die Production ist im Moment halt wichtig und dementsprechend würde ich ihn da jetzt sehen. Ne, und klar, mit jeder Saison, die vorbeigeht, werden die beiden halt, also Hill und Dix jetzt für mich beispielsweise, natürlich auch sehr viel weniger wert sein. Also dementsprechend, klar, logisch. Ja.
Gut, so, jetzt pass auf. Du hattest an der 9 Hill, an der 10 Dix.
Ja.
Bei mir sind sie an der 11 und der 12.
Ja.
Das, also matchen wir ziemlich so. Das ist auch relativ easy. Ich glaube auch irgendwie ein No-Brainer. Die Jungs produzieren halt krass und genau, mal sehen, wo sie dann landen, wenn wir im Mai angekommen sind oder halt auch im Februar. Ich meine, die Ligen stehen nicht still, so ist es. Und bei mir ist dann an der 13 auch noch Cooper Kupp. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt, wenn wir so drüber reden, auch nicht mehr so überzeugt davon, den da hinzupacken. Ich meine, bei ihm ist jetzt kein Retirement irgendwie. Hat man noch nichts gehört, dass er darüber nachdenken würde. Er hat ja auch viel zu wenig Saisons gespielt. Da gibt es noch viel Geld zu verdienen für den Mann. Deswegen sehe ich da nicht die, selbst wenn die Retirement-Party in L.A. passiert mit Stafford, Aaron Donald, Sean McVay, wo es überall schon Gerüchte gab, der Cooper Kupp wird weiterspielen und der wird seine Punkte machen.
Denke ich auch.
Trotzdem, wie überzeugt sind wir davon, dass dann in einer komplett eventuell ramponierten LA-Offense Cooper Kupp liefert, wie eben ein Hill und Dix im nächsten Jahr?
Gut, wie überzeugt sind wir davon, dass er dann in LA spielt, ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Also, wie viele Elite-Receiver haben wir getradet gesehen jetzt schon in der Situation? Und also, warum nicht, ne? Also,
aber für was traden sie ihn dann? für einen 32 Jahre alten Pass-Rusher.
Naja, gut, vielleicht sagen die Rams sich ja dann auch, okay, vielleicht sollten wir doch mal auf Pick setzen und
vielleicht sollten wir erstmal wieder ein paar einsammeln, um sie dann wieder abzugeben.
Ja, also so dass ich glaube schon, dass Cooper Kupp gut produzieren wird, mit wem auch immer. Also ich glaube so, und ich glaube halt auch, dass Cooper Kupps Skillset nicht unbedingt für Alterserscheinungen so brutal anfällig ist. Also wir haben es das Skillset ist halt nicht, er ist jetzt nicht so hundertprozentig von seiner Endgeschwindigkeit abhängig beispielsweise. Und ich glaube, so dieser Slot-Receiver kann am ehesten noch ein paar Jahre länger auch auf einem guten Niveau spielen. Und dementsprechend ja, sehe ich Cooper Kupp jetzt auch nicht so negativ. Ja, bin jetzt aber einfach über die anderen auch aus Altersgründen teilweise und aufgrund der Verletzung auch ein bisschen gerankt.
Ja. Okay, genau, das sind meine 13. An der 14 und 15 habe ich dann, das ist eben der Abschluss meines vierten Tiers, da habe ich Drake London und Treylon Burks.
Ja, ja, wie gesagt, London habe ich sogar an der 12.
Genau, ja.
Ich glaube, dass der einfach ein Elite Receiver ist, bei dem es halt so ein bisschen, und da kann sich auch vom Ranking her mal gucken, wie sich die Offseason so entwickelt. Also wenn die nachher mit Desmond Ridder ins neue Jahr gehen, dann wird der bei mir wahrscheinlich um ein ganz schönes Stück nach hinten fallen, bin ich ehrlich. Also,
das wird ugly. Dann.
Dann haben wir so eine DJ Moore-Situation, glaube ich.
Ja, genau.
So,
das ist die Angst bei ihm.
Ja. Deswegen, also ist für mich auch eher zu dem Preis auch eher ein Sell, muss ich so sagen. Also ich mag den echt gern, aber puh. in der richtigen Situation hat der aber für mich auch das High-End-Upside, ne? Also das High-End-Ceiling auf jeden Fall. Deswegen habe ich ihn jetzt im Moment hier, aber ja, so ganz glücklich bin ich. Also ich glaube, der wird sich entweder in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Ja, Burks habe ich tatsächlich nicht so hoch. Den habe ich ein bisschen runtergesetzt. Soll ihn persönlich gar nicht schmälern, also ich bin eher positiv bei jemandem getan, aber ja, im Moment, es ist halt auch, boah, ich habe so ein paar Fragezeichen, was Volume betrifft und
Titans ja. Offense ist halt heftig.
Ja, das ist schon. Das so, kotzt mich wirklich an. Also ich finde es schön, dass er als Spieler auf jeden Fall, wenn er spielt, dass er auf jeden Fall auch Plays macht und dass er als Spieler, also die Evaluation von uns war auch richtig, er war auch gut. Problem ist halt einfach, Titans Offense aktuell echt rough, ne? Also.
Ja, ist brutal.
Ja.
Das schmerzt wirklich. Ich muss auch sagen, das Problem war für mich ein bisschen an dem Punkt jetzt, es gibt keinen flawless Receiver irgendwo mehr. Ich finde, jetzt ist es einfach gut. Also eigentlich ab Tyreek Hill für mich, ab der 11, gibt es keinen mehr ohne Flaws. Da erst bei den ersten dreien ist es dann das Alter, London, Burks sind es die Situationen und dann kommen hier weitere Spieler, die ich einfach alle irgendwie gern mag, die ich cool finde, aber auch da ist immer so das Ding da, wo ich sage, ich sehe halt, entweder ist die Quarterbacks schlecht, ist es ein anderer Receiver, der Alpha, sie werden älter, whatever. So, man könnte, ich finde, zwei Spieler habe ich deutlich niedriger gerankt. Wenn ich drüber nachdenke, ist es überhaupt konsequent? Adams und Hopkins.
Okay.
Weil da habe ich das Problem. Sie sind halt nochmal ein Stück älter als die anderen drei. Und Hopkins ist halt auch noch da bricht die Production jetzt schon weg mit dem Backup-Quarterback. Adams, klar, der macht noch, der hilft dir jetzt auch tatsächlich noch, aber nichtsdestotrotz habe ich die halt in meinem nächsten Tier. Ich find, die beiden sind so ein Tier unter Hill, Dix und Kupp. Ich weiß nicht, ob das eigentlich wirklich richtig ist, das zu machen.
Ja, also ich finde halt, also ich habe es so ein bisschen so gemacht, um den Prozess jetzt, also ich hab ja Hill und Dix, wie gesagt, 9 und 10, die sind für mich einfach nochmal ein Jahr jünger als alle anderen so und produzieren auch aktuell auf dem Elite-Level, da kannst du dir im Moment auch sicher sein. Ich habe dann gesagt, okay, Adams, ja meine 14, Adams ist zwar älter als die anderen beiden, aber produziert dafür Elite. So, also wir haben jetzt noch keine Anzeichen von Altersschwäche in dem Sinne gesehen. Kupp habe ich dann einfach auch aufgrund der Verletzung und dieser unsicheren LA-Situation auf die 17 gepackt und habe Hopkins dann auf die 18, weil er der Älteste ist und eben, ja, wir auch nicht wissen, was mit ihm geschehen wird. So, ne? So habe ich es ein bisschen angegangen, finde es aber, also Adams kann ich nicht so richtig verstehen bei dir, aber Hopkins kann ich verstehen. Also den hätte man auch gut und gerne einfach aufgrund von Alter und komischer Situation, nächstes Jahr Kyler, keine Ahnung. Und deswegen dafür kann man einen Case machen, den auch ein Tier niedriger zu ranken für mich.
Ja, ich muss sagen, wenn wir vielleicht dann nutzen wir jetzt die Chance und sprechen über die beiden gleich, auch wenn sie vielleicht jetzt bei mir noch gar nicht dran sind, aber es ist ja egal. Ich finde es trotzdem eine spannende Sache. Gerade DeAndre Hopkins hat mich so positiv überrascht dieses Jahr.
Ja.
der ist im Ranking im Vergleich zur Offseason bei mir um 18 Plätze geklettert. Und der Hintergrund davon ist einfach, er sah letztes Jahr einfach washed aus. Also als er gespielt hat, war er einfach schlecht. Und dieses Jahr kommt er zurück und er spielt wieder wie der Hopkins vor 2 Jahren. Und da denke ich mir, wow, was ist eigentlich passiert mit ihm? Also was auch immer er dafür PEDs genommen hat, das Ding hat gewirkt mit einem Jahr Verzögerung oder whatever. Also wirklich Wahnsinn. Der ist wirklich, ist wieder der alte 30% Target Share, 40% Air Yard Share. Da hat er so draufgepackt. Der ist im letzten Jahr nur aufgrund seiner Touchdowns, konntest du ihn überhaupt spielen. Und dieses Jahr ist er wieder ein richtiger Elite Receiver. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass einer mit 30 auf einmal die Dynasty-Rankings wieder hochklettern kann. Das ist echt ein krasses Comeback.
Ja, vielleicht hat Arizona ihn auch einfach besser eingesetzt, ne? Also, so, die haben ihn ja teilweise dann eben einfach, wir haben dann AJ Green lieber die Targets gegeben und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, warum er jetzt wieder besser ist. Konnte sich lang genug dann erholen und schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Gut, okay, so, jetzt, das ist wirklich, es fasert jetzt etwas auf, das jetzt so ein bisschen zu strukturieren und wieder zusammenzubringen, ist gar nicht so leicht. Ja. Welche Spieler hattest du denn in deinem Tier, die wir noch nicht besprochen haben?
Godwin und Deebo Samuel, 15, 16.
Mhm. Godwin habe ich ganz schön viel tiefer tatsächlich. Deebo, dann lass uns mal mit Deebo starten, den habe ich auf der 18.
Ja.
Ja, weiß ich gar nicht. Kann man überhaupt viel zu Deebo sagen?
Nö. Also ich finde einfach, er hat nicht dieses High-End, also nicht mehr dieses High-End-Ceiling in der Offense, was er mal hatte. So, das kann man, glaube ich, sagen. Also das, der ist für mich auch ein paar Plätze gefallen auf jeden Fall. Ist so im mittleren Alter. wird dir immer mal eine gute, oder wird immer auch gute Wochen haben. So ist das nicht. Der ist immer spielbar und völlig, völlig in Ordnung. Aber ich glaube einfach, letzte Saison war ein Flug nach oben und er ist okay einfach. Mehr will ich da gar nicht so sagen.
Ja, im Großen und Ganzen gebe ich dir da, glaube ich, nicht Unrecht. Würde nur gerne sagen, also er hat eine 29% Target Rate und das finde ich schon ziemlich gut. Das unterscheidet ihn so ein bisschen von den anderen, die hier ansonsten noch so mitschwimmen. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen dagegen halten würde, gegen das fehlende Ceiling. Weil ich finde, er ist einerseits ein super, also wirklich ein Elite-Receiver und er hat halt dieses Running-Element noch dazu. Von dem her glaube ich, dass Saisons oder streckenweise über eine Saison hinweg, einige Wochen am Stück können echt passieren, dass er auch wieder so produziert wie im letzten Jahr. Frage ist hier aber auch, warum ich ihn nicht höher gerankt habe. Die gleiche, warum war er im Sommer, was hatten wir im Sommer für Sorgen? Wie sieht es mit Trade Lines aus? Und das wissen wir einfach jetzt auch immer noch nicht.
Nee, genau. Absolut berechtigte Einwand, ja.
Chris Godwin habe ich auf der 26 und da muss ich sagen, vielleicht bin ich dazu biased davon, wie er direkt nach seiner Verletzung aussah. Halb ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, relativ niedriger Target-Share und so. Lebt ein bisschen vom Volume, vom Pass-Volume der Bucks-Offense im Moment. Davon wollte ich mich vielleicht nicht zu sehr blenden lassen. Habe vielleicht ein bisschen in die andere Richtung überkorrigiert. An sich mag ich ihn ja auch gern und könnt hier durchaus mit mir reden lassen, muss noch mal drüber nachdenken, ob ich ihn vielleicht ein paar Plätze nach oben stufen sollte nochmal.
Ja, also ich finde auch, also Godwin halt natürlich dieses Jahr fehlen so ein bisschen die Touchdowns. Hat zwar auch 2 Spiele mit niedriger Snapshare gehabt, einfach auch aus Verletzungsgründen, glaube ich. Kam jetzt von seiner Verletzung zurück, dann haben sie ihn erstmal in Woche 1 langsam rangeführt. Und das war natürlich nicht ideal und aber sonst, er liefert einfach, ne? Und ich glaube einfach, der Target Share kommt auch durch das Pass Volume so ein bisschen zustande einfach, dass die den Ball relativ viel dann auch spreaden in ihren vielen Versuchen. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen mehr werden könnte, auch bei Godwin. Und Deswegen, ich finde, er ist ein absolut solider Wide Receiver 2 so und auch für Dynasty halt eben, den kannst du immer aufstellen, der bringt dich nicht um, liefert immer solide seine Punkte ab, ist so ein bisschen, ja, Konstanz in Person. Es fehlt natürlich immer auch ein bisschen schon das Ceiling, solange Evans da ist, finde ich, ne? Aber vielleicht wird der ja auch mal älter.
Ja, ich glaube, es fehlt da einfach das Ceiling, dass diese Bucks-Offense dieses Jahr scheiße ist.
Ja,
das ist eher das Problem bei ihm. Ja,
auch das, klar. Natürlich.
Das wären plötzlich ganz andere Punkte, wenn da eine funktionale Offense da wäre, die vielleicht nicht immer im ersten Down Lenny in die Mauer schickt. Aber ja. Das macht Todd. Wie heißt dieser Ted Monken? Nee. Wer ist da? Nee, wer ist da OC? Byron Leftwich, oder?
Ja, müsste noch, ne?
Ist Byron Leftwich,
ja, ja, ja.
Diese Horst, also, Alter.
Ich bin ehrlich, ich glaube, auch bei den Bucks bahnt sich ein Rebuild an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady da bleibt. Ich denke, der wird entweder retiren oder woanders hingehen. Und ich denke mal, dann wird da auch, wird da auch alles auseinanderfallen. Und dann könnte es auch durchaus sein, dass jemand wie Mike Evans vielleicht, keine Ahnung, nimmt Brady ihn ja mit oder sowas. Mal ja, sehen. Ja. Hat man alles schon gesehen. Wer weiß. Also vielleicht, ob der nicht dann auch ein Trade-Kandidat ist, weil gut, einerseits natürlich Vereinslegende, das könnte so ein bisschen dagegen sprechen, aber ja. Andererseits, für den kriegen sie noch was. Und den können sie dann aber auch nicht mehr gebrauchen und vielleicht sagen sie dann, okay, Mike, du hast hier so über die letzten Jahre so viel für die Franchise getan, jetzt traden wir dich nochmal. Wäre nicht das erste Mal, dass man es bei so einem Superstar sieht. Und vielleicht ist dann Godwin derjenige, der überbleibt und der dann in der Rebuilding Offense Volume en masse bekommt. Mal sehen, vielleicht ist das auch nicht gar nicht so schlecht für einen Chris Godwin.
Ja, das kann schon sein. Gut, so, jetzt haben wir das hoffentlich, jetzt haben wir dein Tier so ein bisschen abgefrühstückt, glaube ich, oder?
Ja, ja, genau. 9 bis 18 ist bei mir 9 durch.
9 bis 18. Bei mir sind jetzt, ist ein Tier, das fünfte Tier von der 16 bis zur 24.
Ja.
Und da kommen jetzt unterschiedliche, also Spieler oder unterschiedliche Profile rein für mich. Ich habe mir das schwer getan, da könnte ich jetzt nicht dieses Young Elite oder Old Producer Label draufpacken. Es sind einfach unterschiedliche Sachen, die gut und andere, die wiederum schlecht sind. 16 ist für mich Marquise Brown, 17 Devonta Smith, 18 eben Deebo Samuel, 19 Diontae Johnson, 20 DJ Moore, 21 Jameson Williams, 22 Michael Pittman, 23 Davante Adams und 24 eben DeAndre Hopkins. Adams und Hopkins habe ich ja schon gesagt, nicht ganz konsequent sie hinten dran zu packen. Aber ich glaube, das spulen wir quasi jetzt einfach mal 2 Wochen nach vorne, dann ist das wahrscheinlich bittere Realität mit den beiden. Und beim ganzen Rest, ja, da sind halt Spieler drin. Ich mag halt viele von ihren Underlying Metrics so. Das ist halt einfach, es sind halt alle viele Spieler drin, die einen guten Target Share haben, die nicht so alt sind. Meistens zurückgehalten, irgendwie so Diontae Johnson, DJ Moore werden Quarterback vielleicht zurückgehalten. Devonta Smith hat AJ Brown vor sich. Marquise Brown, keine Ahnung, wo die Cardinals-Offense hingeht. Jameson Williams, ja, ist so ein bisschen die Mystery-Box, die ich da irgendwie noch reingepackt habe. Da kann es in beide Richtungen gehen. Michael Pittman, ich habe keine Ahnung, was ich mit Michael Pittman machen soll, bin ich ganz ehrlich.
Ja, so. Also man kann schon sagen, Michael Pittman ist schon teilweise enttäuschend, ne? Aber ja.
Ja, aber auch da 26% Target Share halt zumindest.
Ja, ja,
ne?
Natürlich.
Und das ist so okay. Das ist halt irgendwie so okay. Man kann ihn nicht runterranken,
ja.
Finde ich.
Ich habe ihn genau. Auch ähnlich.
Mensch. Gut, ja. Also, da sind natürlich ein paar Spieler drin, die wirst du deutlich niedriger haben, denke ich mal. Da wird es bei Diontae, DJ Moore, Marquise Brown, wirst du überall nicht so hoch sein, würde ich davon ausgehen.
Naja, also ich kann mir einfach mein Tier von 19 bis 26 vorlesen.
Ja, ja.
Und tatsächlich, ich habe ja vorhin einen Spieler runtergestuft, nochmal vom Tier, und das war Pittman eben, weil ich mit dem eigentlich gar nicht, also die Metriken sind gut, wirklich, aber die Colts-Offense ist auch der letzte Scheiß, also deswegen, also das ist so, boah, man weiß ja auch nicht, was in Indianapolis passiert, ne, also Ja. Auch schwierig einzuschätzen überhaupt. Aber also ich habe auf der 19 Pittman, auf der 20 Hollywood Brown, weil ich davon ausgehe, dass Arizona jetzt in Rebuild geht und dass die Hopkins traden einfach. Also das ist für mich so, ich glaube, dann kann Hollywood Brown da die Eins sein. Und ich glaube schon, dass das dann auch gut funktioniert. Wir haben das gesehen, als Hopkins noch gesperrt war, wie gut Hollywood auch war. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz angetan und sehe da auch einiges so an Potenzial. 21 habe ich Devonta Smith dann auch, der liefert einfach auch ab, ne, als 2 hinter AJ Brown und ja, spielt echt eine gute Saison. Dann habe ich eine 22.
Bitte? Gute Offense halt auch,
ja,
einfach.
Das hilft ja, genau. Wirklich, ja. Genau. Ja. Gut, Goddard war jetzt raus, muss man mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ja. 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 Dann habe ich an der 22 Traylon Burks, da ist er dann. Ne? Ja. 23 Christian Watson. Dann 24 DJ Moore. Boah, ja, tue ich mich schwer, ne? Also DJ Moore, boah, ich bin wirklich drauf und dran im nächsten Ranking, wenn das jetzt nicht irgendwie, wenn sich da nicht irgendwas tut im Sommer, dann wird er bei mir auch abstürzen, noch weiter. 25 George Pickens, halte ich nach wie vor für einen guten Receiver, muss man mal sehen, wie sich das in der Steelers Offense da entwickelt. Und dann die 26 Jameson Williams, ne, who knows, aber sah ganz gut aus auf jeden Fall, ja, in den limitierten Snaps, die er hatte. Also alles in allem schon relativ ähnlich doch auch zu deinem Tier. Ich glaube, Christian Watson hattest du jetzt nicht drin, oder?
Nee, hab ja. Ich. Oh ja, nee. Also, wobei ich echt, finde ich echt einen spannenden Spieler irgendwie. Also,
ja, also für mich hat er letztlich schon, finde ich, über einen gewissen Stretch die Leistung einfach gezeigt. Vielleicht haben wir hier wieder eine Amon-Ra St. Brown-Situation. Also so mal sehen, ist natürlich hochgegriffen, aber ich weiß ja nicht. Also ich hätte deutlich lieber Christian Watson als DJ Moore, wenn die bei mir back-to-back gerankt sind. Aber wenn, also würde ich auf jeden Fall machen, den Deal, wenn man ihn mir anbieten würde.
Ja, Christian Watson ist ja das Problem. Also diese Performances sind halt auf Touchdowns gepolt, ne? Also ja, das ist halt überhaupt kein Target-Hog, wie es Amon-Ra war. Und ich war, das schreit schon mehr Flug, als es Amon-Ra getan hat. Der ja Woche für Woche quasi Double-Digit-Targets hatte. Und Christian Watson kommt so mit 8, 6, 6, 7, 6 Targets daher. Target-Share von, oder Target-Rate sogar, selbst die ist auch nicht besonders gut mit 24%. Das ist so, boah, passt schon. Aber das, da ist halt, Amon-Ra war da, glaube ich, letztes Jahr schon bei über 30. Deswegen finde ich, ja, wie gesagt, ich finde ihn spannend. Ich glaube, es ist auch einer der wenigen Rookies, die über 2 Yards per Route Run halt liefern. Deswegen habe ich echt über ihn nachgedacht. Ich habe ihn an der 31. Und den werde ich mir wirklich nochmal genauer anschauen, so mit Beginn der Offseason. Bisschen die Zahlen angucken, auch so ein bisschen schauen, wie hat er denn gespielt, was sagen auch irgendwie halt ein paar Filmleute, und das ist jemand, dem gebe ich absolut die Möglichkeit, dass er in meinen Rankings über die Monate Januar, Februar auf 20, sage ich mal, hochgeht. Da in die Richtung kann er auch auf einmal klettern, weil er schon ein Rookie ist, der richtig Potenzial angedeutet hat. Da gebe ich dir schon recht.
Ja, also ich finde bei ihm halt Target Share so ein bisschen problematisch tatsächlich, weil er hat halt im Split, wenn du jetzt den Split ab Woche 10 bis 15 nimmst, hat er eigentlich erst richtig gespielt als Fulltime-Spieler. Der war sonst auch ständig verletzt und hatte immer Probleme, auf dem Feld überhaupt zu sein, wenn er, also, ne, und so, und ich, also er hat einfach von in den ersten 6 Partien, die er gespielt hat, Woche 1, 2, 4, 5, 8 und 9, hat er halt einmal in Woche 1 68% Snapchat gehabt, aber sonst kein einziges Mal über 30%.
Und ich habe deswegen extra schon die Target Rate genommen, also ja, wirklich auch nur pro gelaufener Route, weil da gebe ich dir komplett recht, man muss eh bei Rookies vorsichtig sein. So, dann spielt der da 5% Snaps und dann zählt das rein, das Game und so, das ist alles ein Scheiß. Ja. Das macht die Evaluation kaputt. Das ist ein bisschen, auch hier bei Christian Watson bin ich ganz ehrlich, ich muss echt auch bei ihm meine Priors wieder lösen, dass ich halt mir dachte, das wird safe nicht klappen irgendwie. und safe overdrafted worden, aber er legt 2,18 Yards per Route Run auf, Treylon Burks hat 2,19, Treylon Burks hat eine Target Rate von 25%, Christian Watson 24%. Eigentlich kann man es nicht rechtfertigen, dass ich Treylon Burks auf der 15 habe und Christian Watson auf der 31. Das stimmt. Das ist einfach zu viel Priors, die noch drin hängen bei mir.
Ja. Also, ich bin auch gespannt, natürlich, und da bin ich auch bei dir. Der hat über einen Stretch von 4 Spielen 7 Touchdowns erzielt. Ja, ne, das ist natürlich ein kranker Wert, der wird sich so noch nicht wiederholen, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ein solider Receiver sein kann und ich sag mal, auf einem gewissen Level auch produzieren kann und deswegen auch auf jeden Fall deutlich höher zu sehen ist als da, wo wir ihn anfänglich hatten.
Ja. Gebe ich dir komplett recht und ich werde ihn wirklich auch noch mal ein bisschen nach oben schieben.
Jo, gut. Dann noch ein Spieler, über den wir hier sprechen sollten.
Wen hatten wir denn jetzt?
Also wir hatten jetzt über Pittman und Hollywood gesprochen, Devonta Smith hatten wir kurz angedeutet, Burks hatten wir schon gesprochen, Watson hatten wir jetzt gesprochen, DJ Moore ist die alte Leier, und dann hatten wir noch Pickens und Jameson hätte ich jetzt hier noch im Tier, du hattest glaube ich noch
Diontae noch. Genau, das ist der Einzige, der bei mir verbleibt. Können wir gerne Diontae kurz machen? Ja, ist auch hier, finde ich, ein bisschen die alte Leihe. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Ja. 27% Target Share, 14,3 Expected Fantasy Points per Game. Was kommt raus? 11,3 Fantasy Points per Game in Reality. Von Expected Fantasy Points kannst du dir als Manager nichts kaufen. Das ist so. Ich glaube, dass er einfach sehr gut darin ist, Targets zu erzielen. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Aber er ist jetzt 26 und Pickett muss den Schritt machen. Und das ist der Grund, warum ich schon ihn da immer noch oben habe, weil ich glaube, dass er ein guter Producer sein kann, auch wieder nächstes Jahr. Aber ich weiß auch, dass es nächstes Jahr, es muss sofort im Prinzip funktionieren, sonst ist erstens sein Value im Arsch und dann wird er zu alt und dann, ja, hängt da drin in der Spirale nach unten.
Ja, ich, wie gesagt, habe ihn jetzt auch in meinem Ranking quasi für diese Ineffizienz praktisch, oder ich sag mal, er ist ja ein Matrix-Darling, einfach muss man ja sagen, und er zieht ja auch die Targets und das ist auch alles okay. Er macht halt einfach nur nichts draus, ne? Und das ist einfach, also, ein Problem und, ja, ich finde einfach auch, dass er auch so jemand ist, für den immer viele Entschuldigungen gesucht werden, beziehungsweise man seit Jahren wirklich darauf wartet, dass das nochmal weitergeht und in der Entwicklung. Aber im Prinzip, außer dem einen guten Jahr, ne, will ich nichts Falsches sagen.
Er hat ja schon zwei gute Jahre.
Ja, zwei gute Jahre, okay. Aber nicht so richtig passiert und Ich bin bei ihm einfach raus, oder war ich auch schon immer und bin damit echt auch nicht, der war da auch nie unglücklich drüber. Deswegen alles okay. Ich habe ihn viel niedriger. Ich habe ihn nur auf der, soll ich sagen, einmal, das haben wir ihn schon, das ist in meinem nächsten Tier jedenfalls noch, auf der 34 da.
Ja, ich glaube, der Markt sieht ihn da auch um die 30 rum, so ein bisschen. Keine Ahnung. Das ist, also, ja, ich würde ihn ja niemals zu Preisen kaufen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo ich ihn jetzt gerankt habe. Da geht es einfach auseinander, dass ich ein Ranking hier so mache, wie ich das meine, aber ja, nicht danach manage. Das wäre auch, glaube ich, falsch, das generell zu tun. Und ich werde mal versuchen, wenn ich ihn günstig irgendwo kaufen kann, werde ich ihn weiter einkaufen. Habe ihn aber schon oft genug, dass ich auch das überhaupt nicht forcieren muss. Deswegen. Alles gut. Ja. Genau, das zu Diontae. Dann hatten wir George Pickens. Den finde ich natürlich super spannend. Den habe ich jetzt wiederum auf der 35 und du hast den wo gehabt? Um die 20 rum quasi.
Auf der Sekunde 25.
Okay.
Ja. Ja, ich halt ihn halt natürlich auch da wieder, die ganze Offense muss sich entwickeln und natürlich, das ist eben das gleiche Spiel, ich halte ihn halt für den besseren Receiver, natürlich noch Rookie, da fehlt noch viel, aber ich habe da genug gesehen für mich, um zu sagen, dass das auf jeden Fall ein guter NFL-Receiver sein kann. Und ich glaube auch mit der Entwicklung der Pittsburgh Offense wird er quasi zum Wide Receiver 1 sich da entwickeln und dementsprechend habe ich ihn hier halt höher und sehe ihn da als den Wide Receiver 1 in der Offense.
Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht für mich.
Ja, ich auch.
kommt für mich ein bisschen One-Trick-Pony-mäßig daher so. Aber bin da auch, ich meine, es ist ein Rookie. Ja. Muss noch nicht alles können. Muss man einfach früh in der Saison nächstes Jahr, finde ich, sehr genau beobachten, wenn man da Flashes sieht, dass er auch mehr Targets zieht, zu einem Target-Hog wird und auf einmal so Richtung 25% Target-Rate geht, dann würde ich das sehr schnell ändern.
Ja. Ja, warten wir mal ab.
Genau.
Wer von beiden da was wird.
Ja, so ist es. Beide wahrscheinlich nicht. Da müssten wir dann, bei Kenny Pickett nochmal nach oben gehen.
dann hat Kenny Pickett genau. Ein Problem.
Sorry?
Dann hat Kenny Pickett ein Problem, sage ich. Ja,
genau. okay. Gut, um es jetzt wieder zusammenzubringen. Ich bin ja bis zu 24 gegangen. Bei dir war jetzt noch ein Spieler offen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir über den nochmal kurz sprechen möchten.
Bei mir war jetzt keiner mehr. Also 26 okay. War Jameson. Und,
ja, Jameson, genau. Passt. Ist auch gegessen, das Ding. Gut. Dann würde ich mal mit meiner 25 weitermachen. 25 bis 30. Und ab jetzt so ein bisschen auch versuchen, mit Blick auf die Zeit ein bisschen schneller durchzugehen durch die Spieler.
Ja.
Sechs ist hier. 25 Jerry Jeudy, 26 Chris Godwin, 27 Terry McLaurin, 28 Amari Cooper, 29 Christian Kirk und 30 Calvin Ridley.
Ja, okay. Einige spannende Spieler drin auf jeden Fall. Jerry Jeudy habe ich viel tiefer.
Ja?
Ja.
Ich bin positiv überrascht, was Jerry Jeudy dieses Jahr oder auch die letzten Wochen macht, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist besser als davor und ich finde ihn so okay einfach. Ich bin jetzt bei ihm auch nicht super da irgendwie leidenschaftlich dabei, aber doch unter 24 noch, zeigt Ansätze. Das hat mich dazu gebracht, ihn da hochzubringen.
Ja, ich weiß nicht. Ich war auch da vom Spieler nie überzeugt und er hat ein gutes Spiel gehabt, wirklich. Also, wo er wirklich richtig gut war, ne?
Ja, ich meine jetzt gar nicht mehr punktemäßig, ne?
Nein, aber ja. Er hat gegen die Chiefs jetzt vor 2 Wochen, wo Russ auch so ein bisschen sein, ja, ich nenne es mal Breakout-Game hatte. Ja, ansonsten, Jeudy ist halt auch immer viel verletzt, ne? Also, der hat jetzt auch noch nicht gezeigt, dass er auf dem Feld sein kann, über einen längeren Zeitraum, fällt immer viel aus, auch dieses Jahr einige Partien verpasst, eine Partie, Woche 11 und 12, ja, genau, dazwischen dann auch wieder so Stinker dazwischen gehabt und, ey, das ist so ein Spieler, den ich eher los. Also, wenn jetzt einer sagt, gut, ich finde Jeudy gut, dann wäre ich eher derjenige, der dann sagt, okay, dann sell. Ne? Also, ja.
Ja, okay. Also, bin ich wirklich nicht Ding. Ist auch so ein bisschen aus Ermangelung an Alternativen für mich gewesen, weil ich finde, in der Wide Receiver Landschaft, die Jungs, die da unter 25 sind, wir hatten oben die wirklich Elite, guten Spieler. Mhm. Und dann sind hier sonst noch sehr, sehr viele Unproven Guys, die Ansätze zeigen. Da kann man dann alle möglichen Namen nennen, kommen wir gleich dazu. Aber wo ich bei keinem richtig überzeugt bin, hey, der macht den Schritt hin zu einem Spieler, wie es Devonta Smith gemacht hat. Und Jerry Jeudy dachte mir am ehesten noch, hey, ja, also was ich jetzt so ein bisschen gesehen habe, hat mir so gut gefallen, also dass ich ihn da so ein bisschen höher habe als den ganzen Rest, der jetzt dann bei mir kommt.
Ja, welches Ranking ich ganz cool finde bei dir jetzt hier, ist Calvin Ridley. Der war deine, welche Nummer war der?
30 schon.
Ja, okay. Also ich habe den tatsächlich auf der 39 und dachte, damit hätte ich ihn schon höher als der Konsens. Das ist, glaube ich, auch so, okay. Aber also finde ich super spannend. Und wenn wir einfach nur mal überlegen, einen Calvin Ridley in der Zay Jones Rolle dieses Jahr, dann kann man sich da schon freuen. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich auch rausgehen würde und den kaufen würde, auch wenn der bei Saisonbeginn irgendwie knappe 29 ist. Aber der wird ja nicht viel kosten. Und wenn du dann noch 2 Jahre Production von ihm bekommst oder sowas, dann hast du da alles richtig gemacht. Auch so in Richtung Draft vielleicht jemand, den man mal auf dem Zettel haben sollte, für einen Second Rounder dann zu kaufen. Why not, ne?
Ja. Wenn man jetzt gerade dieses Jahr von Verletzungen heimgesucht wurde und nächstes Jahr angreifen will wieder, dann ganz spannender Spieler.
Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Value-Explosion ist. Genau, also ich glaube nicht, also ja gut, sag niemals nie, ne? Also du könntest schon, wenn der gut produziert, auch einen Late First irgendwann bekommen. Das ist natürlich so dieses Phänomen, was wir jetzt auch mit einem Hopkins oder so gesehen haben. Hätten wir auch nie dran geglaubt, dass wir nochmal einen First für den bekommen. Ich glaube aber.
Es war schon super schwer. Also den, wenn du gekriegt hast, dann kannst du
vielleicht nicht straight up, aber vielleicht musstest du noch was, eine Kleinigkeit drauflegen und hast ihn dann bekommen. Ich glaube schon, dass es möglich war.
Okay, ja.
So, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ich hätte mich auch muten können, aber
wir sind hier kein Profi-Podcast. Ne? Genau, also Calvin Ridley, genau. Also, genau aus dem Grund habe ich ihn auch einfach da hochgepackt. Ich weiß nicht, wie siehst du denn, wie war denn dein Tier? Oder wo hast du den Christian Kirk als Alternative? Die fand ich nämlich spannend, die habe ich jetzt back-to-back. Wo landet der bei dir?
Christian Kirk ist tatsächlich meine 30 in meinem nächsten Tier.
Ah ja, okay.
Christian Kirk ist einfach jünger und spielt halt, ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, auch einfach gerade. Und ob das in Woche 3 in der Saison 2023 noch der Fall sein wird, dass Christian Kirk vor Calvin Ridley steht, das wird man sehen müssen. wenn man jetzt vielleicht Christian Kirk traden kann und für Calvin Ridley plus eine kleine Zugabe, das ist vielleicht ein interessanter Deal, den man machen kann. Ja. Soll ich einfach mal mein Tier dann durchgehen? Ich habe jetzt 11 Spieler, 27 Amari Cooper, 28 Terry McLaurin, 29 Mike Williams, 30 Christian Kirk, 31 Mike Evans, 32 Juju Smith-Schuster, 33 Cortland Sutton, 34 Deontay Johnson, 35 Rashad Bateman, 36 Brandon Ayuk, 37 Tyler Lockett und die 38 Keenan Allen.
Ja. Viele Spieler, die kommen natürlich jetzt alle. Also
es sind entweder Spieler, die ins Alter gekommen sind, die nicht ganz Elite sind, solche Punkte hier halt, gewisse Fragezeichen. Und ich glaube, damit kann man, jeder weiß, was man an diesen Spielern, weißt du eigentlich immer, was du hast. Es hatten natürlich dieses Jahr enttäuschend, auch aufgrund der ganzen Denver-Situation. Bateman noch jünger, aber natürlich Baltimore Offense und ich glaube, du weißt einfach bei diesen Spielern, das sind so die Klassiker, die du für einen Second-Round-Pick kaufen kannst, die dir eine gewisse Production liefern. Juju finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen, sieht echt gar nicht schlecht aus. Den könnte man vielleicht sogar noch...
Findest du? Krass.
Ja, gut, aber mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen, ne? Ich weiß nicht, bis wohin ging dein Tier nochmal, bis zu welcher Nummer?
Bis zu 30, bis zu Ridley, also ich hatte ja eben Judy, Godwin, McLaurin, Cooper, Kirk und Ridley.
Ja.
Dann an der 31 und hier, wie gesagt, zu niedrig würde ich auch Justin im Nein in Christian Watson. An der 32 habe ich Wandale Robinson, 33 Brandon Ayuk, 34 Bateman, 35 Pickens, 36 Daniel Mooney. Der, finde ich, im Vergleich zu den anderen schon am meisten gezeigt hat, prinzipiell, was Target-Earning und so angeht, aber dafür trotzdem komplett broken Passing-Offense, zumindest in Chicago, die nicht zu gebrauchen ist, sind alles Spieler, die, finde ich, Potenzial andeuten, auf unterschiedliche Arten und Weisen gewinnen und trotzdem überall, wo ich sage, für mich limitiertes Ceiling und ich weiß nicht, ob ich da jemals Production bekomme von denen. im Zweifel, wenn man jetzt Contender ist und solche Spieler im Roster hat, immer, glaube ich, gute Sell-Kandidaten hin zu Producern. Aber auch jedes Jahr so ein bisschen vom Prinzip her wieder. Es sind immer gefährliche Wetten. Die haben schon Dynasty Value und müssen denen auch erstmal zeigen, ob die denn überhaupt wert sind. Dann geht's weiter bei mir. Deswegen, ich habe sie deswegen so ein bisschen vorne dran an das Tier gepackt. Könnte ich aber ehrlich gesagt auch umdrehen, völlig ohne Schmerz hinter die anderen. Und dann kommt eben, um das achte Tier zu vervollständigen, Mike Williams, Cortland Sutton, Jacoby Myers, Mike Evans, Keenan Allen, Tyler Lockett. So, ist ja der eine, also die einen, die will ich haben, wenn ich jetzt Contender bin, dann finde ich die halt interessanter. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt halt in die Playoffs gekommen bin, ist es eine Trade-Deadline da und ich hocke jetzt auf Keenan Allen, dann ist natürlich mega scheiße.
Naja, also ich glaube, wo ist der Value-Unterschied von Keenan Allen heute zum Saisonstart 23?
Der Value-Unterschied, na, das Problem ist, er ist einfach er ist einfach ein totes Asset jetzt. Du kannst ihn,
klar,
ihn will halt jetzt keiner. Und er ist halt festgewachsen in deinem Roster. Du kannst mit ihm nichts machen. Das ist aber das Problem.
Aber ich glaube, du kannst ihn in Woche 1 oder Woche 2 in der Saison 23 halt wieder zum gleichen Preis wie jetzt verkaufen. Klar. Also so, da ändert sich nicht mehr viel.
Ja.
Und natürlich, wenn du Rebuilder bist, ist scheiße, ne? Den wirst du nicht los in der Offseason. Das ist klar, aber
genau, das ist so ein bisschen
der großen Schmerzen mit.
Ja, alles gut so. Aber genau, das sind so ein bisschen. Tyler Lockett, vielleicht einmal ganz kurz zu ihm. Ein Spieler, das ist mega bitter, dass er sich jetzt verletzt hat.
Ja.
Das ist echt scheiße, weil der in echt Teilen meiner Contender-Roster drin ist und ich echt auf ihn als Producer auch gesetzt habe, weil er dieses Jahr so, so gut war wieder und er hat wirklich wieder gezeigt, wie stark er einfach auch ist und ist ein Elite-Receiver, Real-Life ein Elite-Receiver und ist auch ein richtig guter Fantasy-Receiver, der hier im Prinzip auch trotzdem völlig undervalued ist, finde ich. Macht 14,3 Points per Game und ja, halt, aber super, super, 15,6 Points per Game, aber halt super verlässlich und ja, ist einfach gut.
Ja, seien wir ehrlich, Tyler Lockett und Keenan Allen sind eigentlich der gleiche Spieler, ne? Also so vom
ja, aber ne? Keenan Allen hat den viel höheren Name Value, finde ich.
Ja, das schon, das stimmt schon, aber ich glaube trotzdem, dass du jetzt für beide so ein Late Second ausgeben müsstest, quasi, auch wenn Lockett jetzt noch gesund wäre, so, das ist schon der Preis, den du bezahlen musst. Klar, als Contender sind das Spieler, die behältst du, die verkaufst du nicht und weil einfach die Production viel mehr wert ist als das, was du jemals für die bekommen könntest. Ist so, ne? Also Lockett, ich habe in einer Liga Romeo Dubs für ihn getradet. Da war Romeo Dubs, bevor er sich verletzt hat. Und ich, also das ist ein Top-Trade gewesen. Ne? Da war ich super happy mit. Aber natürlich bitter die Verletzung jetzt, ja. Mhm.
Klar, ja. Das, aber gut, das steckst nicht drin. Sowas passiert halt.
Ne? Nee, mein Gott, ja.
Genau, nee, gut. Und dann ansonsten so, okay, jetzt sag ich mal, das sind alles Spieler, wir haben schon alles gesagt, über die weiß jeder alles, was es dazu zu sagen gibt, ne? Ja. Und für mich geht's dann einfach ehrlich gesagt weiter in da kann man sich tot diskutieren, ob jetzt einer an die 40 gehört oder an die 65 gehört.
Ja.
Wir haben es in der Vorbesprechung ganz kurz gesagt, da hat einer mal ein gutes Spiel, zeigt ein bisschen was, dann schießt er nach oben und die other way around verletzt sich und ist sofort am Arsch, also Ja,
ist wirklich so. Ich glaube, ab hier braucht man da auch nicht mehr groß wirklich noch zu drüber diskutieren, ob jetzt Spieler X oder Y da ist. Wie gesagt, bei mir sind jetzt so Leute wie Judy ist vielleicht noch hier auf dem Board. Klar, aber Ridley an der 39, das ist auch ein Spieler, den ich wahrscheinlich auch mit ein bisschen gut zureden noch in das Tier auch packen würde, in das letzte. Und ansonsten, ja, ist es wirklich eine Suppe und da kannst du wirklich so ein bisschen den dir aussuchen, der dir gerade am meisten gefällt und dann passt das schon. Genau. Auch wenn mir gerade aufgefallen ist, du hattest Wandale Robinson, glaube ich, an 31, ne?
Ja.
Ich habe ihn an der 52.
Das war 32 hat ihn, ja. Ja, schau, da springt mich halt die 28% Target Rate an.
Ja, mich ist springt, halt so, die, springt das zerschossene Kreuzband an.
Ja. Oh ja, fuck, stimmt nicht. Ja, also richtig habe ich jetzt gar nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was. Keine Ahnung, was heißt das dann überhaupt so?
Ja. Naja.
Ich finde, das sah schon nicht schlecht aus. Aber gut, was das am Ende wert ist, kann ich dir auch nicht sagen.
Ja. Gut, dann
genau. Denke ich, so. Was, ne? Damit haben wir es. Und ich würde sagen, damit entlassen wir auch die Hörer in die Weihnachtsfeiertage. Wünschen allen frohe Feiertage mit Freunden, Familie, Haustieren, whatever. Und ja, würde sagen, Phil, dir natürlich auch eine gute Zeit und wir hören uns dann wieder zur Tight-End-Folge.
Jawohl, frohe Weihnachten.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.